Sie hören einen Podcast von DRS1. Doppelpunkt. Forum.
Die Schweiz hat weltweit eines der besten Gesundheitssysteme. Aber es ist auch eines der teuersten. Gemessen am Einkommen geben nur noch die Leute in den USA mehr für ihre Gesundheit aus. Auf der einen Seite wollen wir in der Schweiz nicht auf Leistungen verzichten. Auf der anderen Seite haben immer mehr Leute Mühe, ihre Krankenkassenprämien zu zahlen. Kostenexplosion im Gesundheitswesen, das ist das Thema im Doppelpunkt-Forum. Moderieren tut die Sendung Edith Gilmann. Wie viel dürfte denn eigentlich Gesundheit kosten?
Ja, genau, diese Frage die stellen wir uns heute Abend. Allerdings ist es schwierig zu sagen, was uns wirklich Gesundheit wert ist, um eine Zahl, mit einer Zahl diese Frage zu beantworten. Die Frage ist, wo wird das Gesundheitssystem besser, wenn man noch ein bisschen mehr zahlt? Wo wird es schlechter, wenn man anfängt zu sparen? Ein Fakt ist, dass in der Schweiz bis zu 150'000 Personen im Moment nicht mehr versichert sind, nicht mehr krankenversichert sind. Das, weil sie ihre Prämie nicht haben können zahlen. Fakt ist auch, dass in gewissen Kantonen bis zu 30% der Leute Prämienverbilligungen bekommen. Fragen, die uns heute Abend beschäftigt sind, was heisst das für die Bevölkerung, was heisst das auch für die Leistungserbringer, wer ist geschuld, dass die Kosten so hoch sind und könnte man echt nicht doch etwas daran ändern?
Diskutiert wird unter anderem mit Gästen im Studio. Und wer sind die Gäste?
Wir haben die Gäste in zwei Gruppen aufgeteilt, also auf zwei Tischenart. Zu meiner Rechten sind die Vertreter vom Dreieck Ärzte, Patienten, Krankenkasse. Das ist zum einen der Arnold Bachmann. Er ist Spitaldirektor im Kanton Graubünden und als Vertreter der Spitäler da. Als Vertreter der Hausärzte ist der Peter Ackle aus dem Kanton Aargau in der Runde. Weiter dabei der Manfred Manser, Chef der grössten Krankenkasse in der Schweiz, der Helsana, und Margrit Kessler, Präsidentin vom Patientenschutz. In der zweiten Gruppe am Tisch zu meiner Linken ist der Peter Indra vom Bundesamt für Gesundheit und der Gesundheitsökonom der Gebhard Kirchgessner von der Universität St. Gallen. Laut Zahlen vom Vergleichsdienst von Comparis zahlt im Moment eine durchschnittliche Schweizer Familie in der Schweiz im Jahr 8'000 Franken Krankenkassenprämie. Peter Indra, Sie sind vom Bundesamt selber verheiratet und haben auch zwei Kinder. Sie sind also selber eine Art von einer Durchschnittsfamilie daheim. Wie viel Krankenkassenprämie zahlen Sie?
Ich zahle im Jahr 9'000 Franken Krankenkassenprämie. Das beinhaltet aber, dass ich selber eine hohe Franchise habe von 2'500 Franken und meine Frau eine von 1'000 Franken.
8'000 Franken, 9'000 Franken, das ist ein Haufen Geld. Margrit Kessler, Sie sind vom Patientenschutz da. Kann sich 8'000 oder 9'000 Franken heute Familien in der Schweiz noch leisten?
Also mit den hohen Einkommen ist das kein Problem. Es ist auch mit den tiefen Einkommen kein Problem. Also weil man dort dann eben Ergänzungen, Prämienverbilligungen bekommt. Hingegen ist es ein Problem für den Mittelstand. Ganz besonders eben, wenn man einige Kinder hat.
Peter Ackle, Sie sind Hausarzt und haben jeden Tag einen Haufen Patienten in Ihrer Praxis. Ist es kein Problem, nur für einen Teil der Schweiz? Oder für wer ist es ein Problem? Kennen Sie so viel, dass Leute Prämien nicht mehr haben können zahlen?
Also grundsätzlich hat sich die Anzahl der Leute, die Prämien nicht mehr können zahlen, vermehrt. Und es hat sehr viele Hausarztpatienten darunter. Also das sind nicht Eintagsflüge, die einfach einmal kommen, sondern Leute, die in Krise kommen und dann in einen finanziellen Engpass und dann nicht mehr können zahlen.
Also Sie kennen es konkret aus Ihrer Praxiserfahrung. Arnold Bachmann, bei Ihnen im Spital in Chur kommt das auch vor, dass Leute kommen, in Notfall zum Beispiel, die nicht versichert sind oder eben im Leistungsstopp sind.
Also der Fall kommt vor. Bei uns konkret ist das etwa im Umfang von etwa 130'000 Franken vorgekommen, allein in einem Jahr, im letzten Jahr. Und es ist aber ganz klar so, dass alles, wenn jemand über den Notfall kommt oder auch wenn er zugewiesen wird und medizinisch notwendig Behandlung braucht, dann wird er auf jeden Fall behandelt, und zwar unabhängig davon, ob er jetzt im Leistungsstopp ist oder nicht. Wir kümmern uns also erst im Nachhinein, wenn man so sagen will, um die Bezahlung. Und ich denke, das ist ethisch und moralisch auch richtig.
Mhm. Ein 130'000 Franken, haben Sie gesagt, sind Rechnungen, die offen bleiben. Auf das kommen wir später dann noch zu reden, wer das zahlen soll oder warum es dazu kommt. Ich möchte Manfred Manser noch fragen von der Helsana, Chef der grössten Krankenkassen in der Schweiz. Sie sind vom Recht her dazu befähigt, um jemandem, sagen Sie dem, den Geldhahn abzureißen. Wenn jemand Prämien nicht mehr zahlt, müssen Sie nicht mehr zahlen. Was geht Ihnen vor, wenn das passiert? Jetzt nicht als Chef, sondern als Manfred Manser.
Also Leistungssperren verfügen oder Betreibungen einleiten, das macht unseren Mitarbeitenden keine Freude. Wir hätten natürlich lieber Kunden oder lieber, dass alle Kunden pünktlich zahlen tun. Oder wenn sie ein Problem haben, dass sie sich wenigstens bei uns melden würden.
Gebhard Kirchgässner, Sie sind so der neutrale Experten in dieser Runde. Als Gesundheitsökonom, es wird viel geklagt über das Gesundheitssystem in der Schweiz. Klagen wir denn zu Recht?
Zum Teil ja. Zum Teil ja, denn das Gesundheitssystem ist relativ teuer. Andererseits fragen wir relativ häufig hochwertige Leistungen nach. Diese Leistungen sind teuer. Und die Gesundheit ist ein Gut, welches mit steigendem Einkommen eben überproportional nachgefragt wird. Und insofern, das ist auch kein rein schweizerisches Problem. Die Probleme der Finanzierung des Gesundheitswesens sind international in allen Ländern dieselben im Prinzip.
Wo die Ursachen liegen und was man dagegen machen kann, das diskutieren wir in diesen zwei Stunden. Ich möchte zuerst aber noch hören, was die Leute auf der Straße sagen. Ich bin vor dieser Sendung ein paar Leute gefragt, von draussen vor dem Studio, und sie gefragt, was sie zum schweizerischen Gesundheitssystem meinen. Ob sie finden, dass es das Geld wert ist.
Ich bin kein Armer, aber auch nicht gerade ein Reicher. Ich kann mir schon einigermaßen gut leben, oder? Aber ich kenne solche, die schon betrieben worden sind wegen der Krankenkasse.
Ja, allgemein schlägt ja alles auf. Da schlägt doch die Krankenkasse noch auf. Medikament kostet mehr, man muss mit dem Medikament aber die billiger viel, sonst ändert nichts. In Portugal kostet das Medikament 2 Franken, in Deutschland kostet es 15 und in der Schweiz 45. Gleichlich Medikament.
Wenn man das Durchschnittseinkommen kennt, und das ist einfach langsam im Bereich unbezahlbar, oder? Und darum hat es ja auch bereits viele Leute, die das nicht zahlen können. Die Schweizer Bevölkerung hat ja die Einheitskrankenkasse abgelehnt, oder? Und das kostet viel Geld, weil jede Einzelkasse hat eine Verwaltung. Das hat die Schweizer vollkommen selber verschlafen. Das eine Thema. Das andere Thema ist, dass die Ärzte einfach nicht unter Kontrolle sind. Die verlangen einfach zu hohe Leistungen. Und da muss der Bundesrat etwas unternehmen. Und zwar ziemlich bald.
Ich sehe das Problem, das der Guspe nicht im Griff hatte. Nach meiner Meinung müsste der Guspe zurücktreten, weil er in dieser Hinsicht völlig versagt.
Also Massnahmen und Analyse ist da verschieden gelagert bei den Leuten auf der Straße, aber der Tenor tut mich eigentlich klar. Man hat schon ein bisschen das Gefühl, das ist einfach ein schaurig teures System. Herr Kirchgässner, ich möchte Sie noch mal fragen, wie viel hat denn das wirklich zugenommen, die Kosten, die wir ausgeben für unsere Gesundheit in der Schweiz? Ist das nur so ein Gefühl oder geben wir tatsächlich viel mehr aus als vor früher, vor 10, 20 Jahren?
Nein, wir geben tatsächlich erheblich mehr. Und zwar nicht nur in der allgemeine Anstieg der Einkommen, der dann auch mit einem Anstieg der Gesundheitsausgaben verbunden ist, sondern die Gesundheitsausgaben sind überproportional gestiegen. Die Schweiz ist heute mit 11,4% am Bruttoinlandsprodukt, hat das zweiteuerste Gesundheitssystem nach den Vereinigten Staaten. Die geben allerdings über 15% am Bruttoinlandsprodukt aus und haben vermutlich ein deutlich schlechteres Gesundheitssystem, zumindest was die allgemeine Versorgung anbetrifft.
Jetzt ist das eine Entwicklung, die immer gleich geblieben ist in den letzten Jahren. Die Frage ist natürlich, ich stelle Sie in die Runde, müssen wir uns mit dem abfinden?
In gewisser Weise ja. Es gibt objektive Faktoren, die dazu führen, dass in den nächsten Jahren und vermutlich auch Jahrzehnten die Gesundheitskosten stärker steigen werden als das Einkommen. Und man kann natürlich Maßnahmen ergreifen, die Senkungen herbeiführen. Aber diesen überproportionalen Anstieg, der unter anderem mit der Alterung der Bevölkerung zusammenhängt und damit, dass eben Gesundheitsgüter überproportional stark nachgefragt werden mit steigendem Einkommen, diese Faktoren kann man nicht wegdefinieren. Es ist sehr interessant, dass wir einen ähnlichen Anstieg auch bei der Zahnbehandlung haben. Die Zahnbehandlung ist nicht versichert in der Schweiz und die Entwicklung ist ganz parallel.
Peter Indra, Sie haben sich gemeldet vom Bund, meinen Sie auch, das ist halt einfach ein bisschen so.
Wir haben natürlich schon ein Problem mit dem steigenden Alter. Wir haben immer mehr alte Menschen, die auch entsprechend immer mehr gesundheitliche Leistungen benötigen. Vielleicht möchte ich aber noch etwas zum Sagen zum Versicherungsobligatorium und zur Versicherung. Es ist natürlich nicht so, dass wir in der Schweiz Leute haben, die nicht versichert sind. Das ist ganz klar geregelt. Mit dem 96, mit dem Krankenversicherungsgesetz, ist jeder solidarisch, obligatorisch krankenversichert. Das bleibt auch so. Wir haben aber ein Problem mit dem Leistungsaufschub. Das heisst, wer übernimmt denn Kosten dafür? Und das ist unser Problem. Mhm. Es bleibt also jeder in der Schweiz versichert. Zu den Kosten, die Sie gesagt haben, ich glaube, man hat etwas dagegen gemacht. Man hat gemerkt, gerade in den Ende 90er Jahren, dass die Kosten so stark angestiegen sind, dass man hat angefangen, Gegenmassnahmen einleiten. 96, bis der Herr Guschmann gekommen ist, haben wir einen Anstieg von 6,5% jährlich gehabt. Mit dem Herr Guschmann, mit seinen eingeleiteten Massnahmen in verschiedenen Bereichen, haben wir Anstieg von 3,2% pro Jahr gehabt. Also das ist eine deutliche Gegenbewegung. Man hat etwas erreicht mit Kostendämpfungsmassnahmen.
Trotzdem, Kosten steigen immer noch überproportional zum Einkommen, hat Herr Kirchgässner gesagt. Also es bleibt uns schlussendlich weniger, beziehungsweise wir geben immer mehr aus für Gesundheitskosten. Manfred Manser, Sie von der Krankenkasse, könnte man das nicht auch irgendwie in den Griff bekommen?
Nein, ich muss es so sehen, wir haben ein leistungsfähiges und qualitativ herausragendes Gesundheitssystem in der Schweiz. Wir haben den uneingeschränkten Zugang zu einer erstklassigen ambulanten und stationären Versorgung. Die Leistungen, die haben ihren Preis. Und ich gehe davon aus, dass Gesundheitskosten auch weiterhin steigen werden. Die Trendwende, das ist vorher gesagt worden, die ist nicht in Sicht. Und man kann sagen, unsere Ansprüche bestimmen ja die Entwicklung der Gesundheitskosten. Und wenn man ein bisschen schaut, die Umfragen, die in den letzten Jahren gemacht worden sind, so sieht man, dass eigentlich die Schweizer Bevölkerung das Gesundheitssystem immer mehr schätzt. Das haben wir seit Inkrafttreten von dem neuen Krankenversicherungsgesetz. Aber bei jeder Prämienerhöhung steigt auch der Anteil der Schweizer, wo die wirtschaftliche Belastung der Prämie zu hoch oder zu übermässig empfinden. Und wenn man dann wieder schaut, ja, will man dann etwas ändern bei diesen Umfragen, dann sieht man eigentlich, will man die erstklassige medizinische Versorgung beibehalten, aber den Preis nicht zahlen. Wir wollen alle gesund bleiben. Wir wollen alle, wenn es um unsere Gesundheit geht, das Beste. Wir wollen alle älter werden und so weiter. Also ändern will die Mehrheit der Bevölkerung auch nicht.
Ich möchte aber gleich bei den Kosten noch bleiben. Gerade bei Ihnen, bei der Krankenkasse, bei der Helsana, ist vor ein paar Tagen herausgekommen, dass Sie mit den Prämien in 6 Kantonen eben nicht rauf müssen, sondern nämlich runter. Das hat das Bundesamt für Gesundheit verfügt. Also, es scheint ja schon ein bisschen Spielraum da zu sein. So schlecht scheint es der Helsana nicht zu gehen.
Das hat mit den Kosten nichts zu tun.
Mit der Reserve,
ja. Nein, das hat mit den Kosten gar nichts zu tun. Die Kosten, wenn man die Kosten anschaut, in den letzten Jahren sind die regelmässig angestiegen. Und all das, was vorher gesagt worden ist vom Herrn Indra, das ist dank dem Einsatz der Reserven, wo man einfach die Kosten oben abgedrückt hat. Jetzt kann man darüber streiten, wie viel Reserven braucht es. Wir müssen Prämien in gewissen Kantonen absetzen, weil wir Meinungsverschiedenheiten haben mit dem Bund, wie viel Reserven es braucht. Wir haben das Gefühl, es braucht mehr, dass man die Sicherheit und die Solvenz kann sicherstellen kann. Sie haben das Gefühl, es brauche ich weniger. Das ist der ewige Streit, den wir haben.
Herr Indra, Sie sind angesprochen. Der Manser sagt, man müsse genug Geld auf die Seite tun, damit man gesund wirtschaften kann. Sie sind anderer Meinung beim Bundesamt für Gesundheit?
Nein, überhaupt nicht. Wir sind auch der Meinung, man muss, jedes Unternehmen, jede Krankenversicherung muss ihre Reserve haben, Rückstellungen für unzahlte Rechnungen, aber in einem wirtschaftlich erforderlichen Mass. Weil das Krankenversicherungsgesetz, Prämien werden über Umlagen finanziert. Das heisst, der Prämienzahler zahlt das, was gebraucht wird. Und da braucht es eine gewisse Reserve. Und die Reserve, da sind wir halt unterschiedlicher Meinung, wie hoch die soll sein. Das Gesetz sagt klar, die Reserve hat eine minimale Mindesthöhe zu haben. Und wir sind der Meinung, Helsana jetzt konkret, ist mit der Reserve massiv drüber gewesen. Und da haben wir eigentlich jetzt einen Weg gefunden, wo die Helsana auch gesagt hat, jawohl, da gehen wir miteinander.
Also da werden Reserven abgebaut, das ist aber nicht eine langfristige Lösung, oder? Also man kann durch das ja nicht grundsätzlich Kosten dämpfen oder Prämien tief behalten. Irgendwann, wenn man Reserven braucht, sind die irgendwann ja auch weg. Ich möchte noch auf die Anzahl der Krankenkassen zu reden kommen. In der Schweiz gibt es erzettelte Dutzende von Krankenkassen. Haben wir vielleicht auch zu viel? Jede Krankenkasse braucht ja auch wieder einen Verwaltungsapparat. Vielleicht Herr Kirchgässner.
Das ist relativ schwierig zu sagen. Einerseits ist richtig, wie auch die OECD sagt, eine Einheitskrankenkasse hätte Vorteile, weil es keine Jagd nach günstigen Risiken mehr gibt und Verwaltungsvereinfachung. Andererseits fallen die Anreize zum Wettbewerb zwischen den Kassen weg und insofern bläht sich der bürokratische Apparat möglicherweise noch auf. Es gibt nichts, nicht, dass man sagen könnte, das ist die optimale Zahl von Krankenkassen. Das Schweizer Volk hat die Einheitskasse abgelehnt, wollte diesen Weg gehen. Also müssen wir sehen, dass wir den Wettbewerb zwischen den Krankenkassen so organisieren, dass er vernünftige Ergebnisse erbringt.
Frau Kessler, ich möchte Ihnen das Wort noch geben. Sie haben als Patientenvertreterin am Tisch jetzt dieser Diskussion zugelassen. Auf der einen Seite, die Leute werden älter, man hat Einheitskrankenkassen abgelehnt. Das ist jetzt einfach alles einmal so. Trotzdem, die Situation scheint für die Leute, für Patientinnen und Patienten in der Schweiz oder für die Versicherten in der Schweiz unbefriedigend zu sein. Wie analysieren Sie denn die Situation?
Also die Situation ist unbefriedigend, solange Sie mit Prämien zahlen. Aber dann, wenn Sie zum Patient werden, dann sind Sie sehr froh über das ganze Gesundheitswesen. Und da ist einfach so, dann wollen Sie eben auch etwas haben davon. Also das ist eine teure Leistung, die Sie immer bezahlt haben. Dann wollen Sie natürlich nachher auch das Maximum von den ärztlichen Leistungen. Und das tut sich natürlich laufend steigern, wie eine Spirale. Und deshalb sehe ich auch nicht in der nächsten Zeit, dass das irgendwie würde ändern. Je teurer das ist, je mehr möchten wir für die Leistungen.
Schauen wir uns das System noch an. Wir haben gehört, USA, das ist noch teurer als das wir sind. Dort möchten wir sicher nicht hin. Es gibt in dieser Tabelle aber auch Länder, wo die Leute viel weniger für die Gesundheit ausgeben. Im Volksmund hat man so ein bisschen das Gefühl, die Skandinavien, da machen sie es besser, die Schweden, Dänemark, da wird viel weniger für die Gesundheit ausgeben. Müsste man sich dann eventuell einen Systemwandel überlegen, dass man sagt, weg vom Schweizer System hin zum Skandinavischen. Haben auch die Leute auf der Straße recht, wenn sie sagen, ja, wir schauen doch einfach besser ein bisschen in den Norden? Erinnern Sie schmunzelt.
Ich habe mir die Krankenversicherungsgestaltung in Skandinavien konkret in Dänemark angeschaut. Und es ist ein gut durchorganisiertes staatliches System. Das heisst, wir haben relativ wenig Spielraum. Sie haben nicht eine freie Arztwahl, sie sind sehr eingeschränkt. Und was sie eben auch haben, sie haben Wartezeiten. Denen haben, gerade als ich denen war, haben sie die Wartefristen von 2 Monaten von einer Spitaloperation abgesetzt auf 1 Monat. Das heisst, wenn sie länger als 1 Monat warten müssen, dürfen sie ins Ausland gehen. Und ich glaube, das wollen wir in der Schweiz wahrscheinlich nicht haben. Mhm. Außerdem ist das Gesundheitswesen enorm teuer für die Bevölkerung, weil es wird über die paar Prozent, die sie sehen als Bruttoinlandprodukt, die sagen nicht aus, was das wirklich kostet. Die Bevölkerung muss das steuerfinanziert zahlen. Und der Steuersatz in Dänemark ist bis zu 60% von ihrem Einkommen.
Also Ihr Votum da, man kann nicht nur einfach vergleichen, was man ausgibt, sondern man muss auch anschauen, was man dafür bekommt. Herr Kirchgessner.
Also hier muss man etwas aufpassen. Die Anteile am Bruttoinlandsprodukt sind völlig unabhängig von der Finanzierung. Es ist richtig, dass Dänemark hohe Steuern hat, aber das ist eine andere Geschichte. Es ist auch richtig, dass Dänemark als Anteil am Bruttoinlandsprodukt etwas geringer ist. Für das Jahr 2005 ist der Anteil 9,5% im Gegensatz zu 11,3% in der Schweiz. Und es ist auch richtig, dass wenn man allgemeine Indikatoren wie Lebenserwartung und Säuglingssterblichkeit nimmt und die Zufriedenheit mit dem Gesundheitssystem im internationalen Vergleich die skandinavischen Länder nicht schlechter abschneiden. Es gibt allerdings eine neuere Untersuchung von Börsupan von der Universität Mannheim. Nach dieser Untersuchung ist das schweizerische System qualitativ das Beste, also besser noch als die skandinavischen Länder.
Also nicht wechseln.
Was Herr Indra gesagt hat, war völlig richtig. Das skandinavische System hat weniger Komfort, weniger freie Arztwahl und all das. Und das sind Effekte, die sind teuer. Und wenn die Schweizer Bevölkerung das nicht aufgeben will, und das Abstimmungsverhalten deutet darauf hin, dass sie das nicht aufgeben will, dann muss sie auch die Rechnung dafür bezahlen.
Ich möchte gerne bei unserem System noch bleiben. Wir haben das schon seit über 10 Jahren, 96 ist es gewesen, seit wir das neue Krankenversicherungsgesetz haben. Und wir haben seit gut 2 Jahren, seit dem 1.1.2006, die Veränderung drin, wo wir schon angeschnitten haben, dass es eben dazu kann kommen, dass die Leute zwar nicht versichert sind, aber dass sie eben keine keine Leistungen mehr zahlt bekommen von der Krankenkasse. Das darum, weil wenn ich nicht mehr Prämie zahle, dann muss die Krankenkasse nicht mehr für das Gerät stehen. Das ist vorher so gewesen. Jetzt steht das Spital, der Apotheker, der Doktor dafür gerade, wenn ich nicht mehr krankenversichert bin. Vielleicht auf das Beispiel noch ein bisschen mehr eingehen. Herr Indra, die Frage ist schon, ist das denn eine befriedigende Situation? Wir sind, Sie haben es vorhin gesagt, ein Land, wo man obligatorischerweise versichert ist. Aber eigentlich ist das doch keine Situation.
Ich glaube, wir sind in einer Durchgangsphase. Wo das Parlament beschlossen hat, die Änderung im Gesetz einzuführen, ist es vor allem darum gegangen, dass wir unter den 150'000 Personen, die Sie am Anfang erwähnt haben, halt auch Leute darunter haben. Und das ist doch ein grosser Teil, wo ihre Prämie zahlen könnten, aber nicht wollen. Und im Bereich vom Obligatorium finden wir das einfach unsozial. Das Parlament hat das auch gefunden. Die sollen, diejenigen, die können, ihre Prämie zahlen. Und haben darum den Artikel so geändert, dass jetzt halt die Leute, die nicht zahlen, früher dem Leistungsstopp unterworfen werden. Kantone aber können einspringen für diejenigen, die es wirklich nicht zahlen können. Das heisst, man übt Druck auf die, die nicht zahlen wollen, aber zahlen könnten. Und das ist der richtige Schritt.
Also man hat wollen ansetzen, bin nicht können, nicht wollen. Ich möchte gerne an den Tisch gehen mit den Leuten, die wirklich mit der Krankenkasse, mit den Patientinnen und Patienten zu tun haben, mit den Ärzten, mit den Spitälern, mit den Patientenvertreterinnen. Vielleicht zuerst Herr Bachmann, Sie als Spitalvertreter am Tisch, was sagen Sie zu dem, was man dort mal als Idee gehabt hat?
Ja, die Idee, die funktioniert einfach nicht. Man muss sich mal vorstellen, wie die überhaupt konstruiert ist. Also wir haben ja eigentlich ein Vertragsverhältnis zwischen einem Versicherten und der Versicherung. Und der, der aber der Leidtragende ist, das sind die Spitäler, weil es ist ja nicht nur der Leistungsaufschub, sondern die Krankenkasse muss dann die Spitäler nicht zahlen. Also zwei gehen einen Vertrag ein, der eine erfüllt dort die Leistungen nicht und ein dritter muss dafür herstehen. Das ist einfach eine Konstruktion, die ich kann verheben. Und diese Konstruktion, die müssen wir retour machen, weil das führt eben dazu, dass es jetzt insgesamt bei allen Spitälern 80 Millionen Ausstände gibt. Und das ist unser Hauptproblem.
Herr Racklebine, Sie sind in der gleichen Situation als Hausarzt oder können in die gleiche Situation kommen. Ihnen zahlt denn das ja auch niemand, wenn ein Patient kommt, der nicht versichert ist oder in einem Leistungsstopp eben ist.
Das ist richtig. Also ich würde sagen, bei mir macht das im Jahr eine 4- bis 5-stellige Tausenderzahl aus von Beiträgen, die ich nicht bekomme. Und mir gehören nichts am Anfang. Also die Leute, die können dann einfach, die können nicht zahlen. Wenn wir die Rechnung stellen, das ist vielleicht nach 3 Monaten, das kann bei Leuten sein, die immer gezahlt haben bis jetzt, dann kommt plötzlich die Nachricht, es besteht ein Leistungsstopp. Und wenn man dann nach Fall, also nach lösungsorientierten Möglichkeiten sucht, also ich denke, das ist ganz etwas Wesentliches, dass man lösungsorientiert ist, eben alle Leute, die jetzt hier am Tisch sind, zusammenarbeiten und nach Lösungen suchen, dann wird man stark gelassen. Mhm. Und ich glaube, dort sind wir noch ganz weit in den Anfängen. Dort gibt es noch Handlungsbedarf.
Sie haben die Lösung noch angesprochen. Frau Kessler, ich komme gerade zu Ihnen, möchte aber zuerst den Herrn Manser noch ansprechen. Es liegt im Moment ja ein Angebot von der Gesundheitsdirektorenkonferenz auf dem Tisch an die Santé Suisse, also an die Krankenkassen, dass man aus dieser Situation rauskommt. Also der Vorschlag, wir tun jetzt ein bisschen vereinfachen, ist, dass die Krankenkasse auf die Leistungssperre würde verzichten und dass, wenn jemand wirklich nicht zahlen kann, die Kantone würden einspringen. Das ist ein konkreter Vorschlag auf dem Tisch. Man hat jetzt bis zum 23. Oktober Zeit, von Krankenkassenzeit her darauf zu reagieren. Werden Sie auf das eingehen? Also, findet man sich jetzt, damit diese Situation ein Ende hat?
Ich will noch etwas anderes sagen, wenn jemand nicht zahlt, dann können wir kein Geld über. Wir haben ja auch einen Vertrag mit diesen Leuten. Wer zahlt denn die Ausstände? Es sind diejenigen, die pünktlich Prämien zahlen. Die müssen nachher die Ausstände zahlen. Es ist nicht Krankenkasse oder irgendjemand, sondern einfach die pünktlich zahlen, die sind die Leidtragenden. Und das darf man nie vergessen. Das Zweite, man ist dran im Moment mit den Gesundheitsdirektoren zu verhandeln, ob es eine Lösung gibt, wo man die Leistungssperre aufheben kann. Wir haben relativ...
Also jetzt konkret, es liegt ja am Vorschlag auf dem Tisch.
Ja, liegt auf dem Tisch. Und wir haben schon lange signalisiert, wir wären bereit, keine Leistungssperre mehr mitzuverfügen. Wir wären bereit, für eine Gesetzesänderung einzutreten, wenn Kantone einheitlich bereit sind, die ausstehenden Beiträge zu zahlen. Und da wird noch darüber
gekehrt,
ob jetzt das 80, 90 oder 100% ist. Es gibt Kantone, die nichts zahlen wollen, gar nichts. Und es gibt Kantone, die weniger Schwierigkeiten machen. Und eigentlich ist die Idee, dass man bis Ende Oktober eine pfannenfertige Lösung hat, wo man nachher wird konkret mit dem Bundesamt für Gesundheit reden und nachher einen Gesetzesvorschlag unterbreiten. Und dann müsste das KVG geändert werden.
Das ist eigentlich die Idee bis Ende Oktober. Frau Kessler, ich habe Ihnen gehört, gesehen, Sie haben den Kopf ein bisschen geschüttelt, während Herr Manser geredet hat.
Ja, ich finde es überhaupt nicht so. Hat man den Artikel 64 gehabt, hat man den überhaupt kreiert? Oder das haben wir ja auch damals schon gesagt, das kann nicht gut gehen. Ich bin nicht einverstanden, wie der Herr Indra sagt, wir haben alle immer noch Versicherung. Nein, wir haben die Leute haben keine mehr. Das ist das amerikanische System, das wir eingeführt haben. Wir haben gar nichts anderes eingeführt. Die kommen keine Leistungen mehr über, die nicht zahlen. Aus welchem Grund? Mit Steuern, die müssen wir auch zahlen. Und wenn man die nicht zahlt, dann haben wir den Kanton oder die Gemeinde auf der Haube und die treiben sie ein. Und ich sehe überhaupt nicht, wieso dass man das Gesetz nicht so geändert hat, dass auch wieder der Kanton und die Gemeinde müssen für die Prämien, die nicht gezahlt werden, aus welchen Gründen auch immer. Ob sie es nicht wollen zahlen, dann sollen sie bestraft werden. Aber wenn sie es nicht können zahlen, dann müssen sie unterstützt werden. Und das hat einfach nicht stattgefunden. Und jetzt ist der Schwarze Peter ist von der Krankenkasse. Zuerst hat er eine Krankenkasse gehabt. Wir haben das gewusst. Die haben schon zweistellige Millionen Beträge draussen gehabt, schon ganz am Anfang beim KVG. Und dann haben sie begriffen, dass sie sich gewehrt können. Aber jetzt ist es am falschen Ort. Jetzt geht es zu den Leistungserbringern. Es ist doch ethisch nicht haltbar, dass ein Arzt keine Leistung mehr gibt, weil jetzt der Patient Prämien nicht gezahlt hat. Es ist ja auch nicht seine Angelegenheit, überhaupt dem nachzugehen, ob er die Prämie gezahlt hat. Er hat Leistung zu bringen, weil es ein kranker Patient ist. Und alles andere ist, haben wir bestimmt. Wir haben abgestimmt darüber. Wir haben ein Obligatorium wählen. Und jetzt ist es auch an den Politikern, das heisst an den Kantonen und an den Gemeinden zu schauen, dass das Obligatorium auch funktioniert.
Herr Ackli als Hausarzt.
Also ich würde das voll und ganz unterstützen. Also ich glaube, was wir bis jetzt immer gemacht haben, das ist, dass der Schwarze Peter rundum geht. Und mit dieser Politik kommt man nie nicht hin. Ich denke, wenn wir ein Obligatorium haben, dann sind alle Leute versichert und wir müssen können die wichtigen Leistungen erbringen. Wenn wir die nicht erbringen können, dann wird die ganze Sache noch teurer. Also wir tun eigentlich am Gesundheitswesen einen Bärdienst erweisen, wenn wir die nicht bringen, wenn die dann müssen ins Spital gehen oder wenn die Kosten einfach noch jemand anders anfallen am Gesundheitswesen, dann wird das bewiesenermassen viel teurer.
Also Sie sprechen Folgekosten an, die aus dem Ganzen raus könnten entstehen. Das ist Doppelpunktform auf der Seite zur Frage, wie viel darf Gesundheit kosten? Sie können daheim sehr gerne auch mitdiskutieren. Schreiben Sie uns Ihren Kommentar, Ihre Frage oder Ihre Meinung auf doppelpunkt@drs1.ch. Doppelpunkt als Wort geschrieben. Wir gehen auf Ihre Statements im Laufe der Sendung nach den 9 dann darauf ein. Ich möchte ein Einzelbeispiel gerne noch anschauen, wo vielleicht ein bisschen verdeutlicht, über was wir jetzt hier in der Theorie geredet haben. Jemand, der erlebt hat, wie das ist, wenn man in einem Leistungsstopp drin ist, ist Rosanna. Wir nehmen sie nur beim Vornamen, damit logischerweise nicht jeder und jede gerade weiss, um welche Person es sich handelt. Sie hat ihre Krankenkassenprämie irgendwann eben nicht mehr können zahlen. Letzte Woche hat sie mir bei sich daheim für ihre Geschichte erzählt. Eine Geschichte, die eben zeigt, dass es nicht von heute auf morgen passiert, dass man in dieser Situation drin ist, dass man im Leistungsstopp ist, sondern dass das Ganze sehr oft eine Vorgeschichte hat, bis es so weit ist. Bei ihr hat das alles angefangen vor 5 Jahren. Bei ihr war dort mal die Situation, dass sie plötzlich extrem Rückenweh bekommen hat. Und sie erzählt das am besten gerade selber.
Ohne Vorgeschichte, ohne nichts, ist das einfach mal gekommen. Ich bin in die Ferien und ich bin zurückgekommen und ich bin gebogen gewesen. Also ich bin gar nicht mehr raufgekommen für ungefähr 3 Wochen. Und dann haben natürlich alle die ganzen Abklärungen angefangen. Und es ist Spinalkanalverengung bei einer Diskushernie. Und eben, das Problem ist natürlich, ich habe total Schmerzen und ich muss viel Medikamente nehmen.
Dort mal, wo die Schmerzen da sind und nicht mehr weg sind, ist der Prozess ins Laufen gekommen, dass die IV-Abklärungen auch gemacht hat. Zu was für einem Schluss sind die gekommen?
Wir haben eigentlich schon sehr, sehr viele Tests schon im Voraus gemacht gehabt, durch meinen Hausarzt. Und dann haben sie mich auch gerufen, also die Ärzte von der IV auch selber in Aarau, um mich zu untersuchen. Und sie sind dann natürlich auch zum Entschluss gekommen, also eben 100% IV, weil es ist natürlich gar nicht gut, oder? Also das Problem an und für sich selber ist nicht nachher, wenn man die IV überkommt, sondern das Warten. Also ich habe eigentlich 2 Jahre lang habe ich ja Taggeldversicherung gehabt. Und dann nachdem habe ich noch warten, ich glaube um die 6-7 Monate, ich mag mich jetzt nicht ganz, ganz genau erinnern. Und dann in dieser Zeit habe ich Sozialhilfe bekommen. Und genau in dieser Zeit ist alles unter Absicht gegangen. Weil ich kann mit Sozialhilfe nur können die Wohnung zahlen und alles andere war gar nicht mehr gewesen.
In dem Fall von der Rosanna ist die Frau also zum Schluss gekommen, dass sie als Kosmetikerin, was sie gelernt hat, nicht mehr weiterarbeiten kann. Eine Diskushernie könnte man zwar operieren, sie hat sich aus verschiedenen Gründen dagegen entschieden. Die Frau hat ihr bescheinigt, sie muss nicht mehr arbeiten, sie ist arbeitsunfähig. Und während dem Warten auf die IV ist bei der Rosanna, wie sie selber sagt, dann finanziell eben alles zu unter Obsi gegangen. Irgendwann hat sie ihre Prämien nicht mehr können zahlen. Die Krankenkasse ist für ihre Behandlung nicht mehr aufgekommen, was bei ihr recht schnell zum Problem worden ist, weil sie eben auf Schmerzmittel angewiesen ist, eine chronische Schmerzpatientin ist. Und irgendwann ist dann bei ihr eben auch dazu gekommen, dass sie in die Apotheke müssen. Sie hat Medikamente gebraucht, aber sie ist fast nicht mehr an die Medikamente angekommen.
Das war für mich ganz, ganz schlimm gewesen. Ich habe wirklich ein paar Mal brüllt, als ich eigentlich in dieser Apotheke reingegangen bin, weil ich habe mich behandelt worden, wie ich gar nicht mehr ich selber gewesen wäre, oder irgendwie so. Und das tut einem weh, weil du weißt gar nicht mehr, was machen, weil es ist etwas, was du brauchst. Und du bist in einer Notsituation, weil du hast kein Geld. Und ich habe 2-mal habe ich einen Pack bekommen in der Apotheke, eben nachdem, dass ich da berühlt habe. Dann nachher, wo es dann nicht mehr gegangen ist, habe ich natürlich notfallmässig ins Spital müssen, weil ich keine andere Wahl hatte. Ich bin dann mit meinem Arzt geredet und er hat dann gesagt, okay, ab ins Spital notfallmässig. Und ich hatte auch Angst gehabt. Ich hatte Angst gehabt, jetzt, dass Gott, was passiert jetzt? Geht das wirklich überhaupt? Oder muss ich jetzt die Rechnung zahlen? Aber dann natürlich der Aufenthalt, oder? Ist natürlich für mich schon ein bisschen schrecklich gewesen. Vor allem der Oberarzt ist gekommen. Sie haben die ganze Situation gewusst und sie haben mit mir geredet und ich habe mich dann natürlich noch mehr, depressiv gefühlt und psychologisch bin ich total am Boden gewesen. Und, wir haben dann, vom Spital her, hat sie auch Sozialdienst. Und die Frau ist mir dann wirklich sehr, sehr entgegengekommen auch. Sie hat dann mit dem Sozialdienst von meinem Dorf Kontakt aufgenommen. Wir haben ja das so können lösen, dass die Gemeinde ja die Schulden zahlt, also dass die Gemeinde die Schulden übernimmt. Aber das ist ja ganz klar und das ist auch in meinem Interesse das so gewesen. Ich kann den Betrag eigentlich schon zurückwählen zahlen. Aber es ist ganz klar, dass jeden Monat jetzt etwas abgezogen wird. Und dann habe ich natürlich noch weniger. Oder? Und aus dem Grund ist es für mich jetzt noch schlimmer. Klar, psychisch ist es gut. Es tut mir auch gut, jetzt zu wissen, ich gehe in die Apotheke oder ich gehe zum Arzt und ich weiss, es ist alles wieder in Ordnung. Das ist ganz klar. Aber eben, wie gesagt, es ist einfach leider ein Teufelskreis, oder? Wenn man in so einer Situation reinkommt. Ich hoffe, dass ich einmal von dieser Situation rauskomme, weil es ist wirklich sehr, sehr schwierig.
Die Rosanna, die beschreibt ihre Geschichte als Teufelskreis. Das eine hat es andere gegeben. Sie als chronische Patientin, als Schmerzpatientin ohne Versicherung oder in diesem Leistungsstopp, für sie ist das ein grosses Problem. Und sie hat es auch früher erkannt, dass das ein Problem könnte werden. Sie ist also nicht nur blind da reingelaufen. Und sie hat auch, hat sie mir erzählt, probiert, Hilfe zu bekommen, bevor es dazu kommt. Sagt dabei aber, wie sie mir erzählt hat, bei verschiedenen Stellen abblitzt.
Es gibt verschiedene Stellen, wo man gehen kann und Hilfe fragen, also das weiß ich. Aber ich bin von allen abgewiesen worden. Also ja, wir können ihnen nicht helfen, weil sie haben IV, gehen sie zu dieser Stelle. Die andere Stelle, ja, wir können ihnen nicht helfen, gehen sie zu denen. Also praktisch bin ich einfach hin und her geschoben worden, aber konkret ist nichts passiert und das finde ich schade.
Peter Ackle, Sie sind der behandelnde Arzt von dem Beispiel, das wir gehört haben, von der Geschichte von der Rosanna. Ist das ein typischer Fall?
Es ist ein typischer Fall. Also aus dem Grund, es handelt sich um eine schwerkranke Patientin. Also die hat wirklich ein grosses Rückenproblem und das ist rheumatologisch abgeklärt worden. Also es ist ein körperlicher Fall, nicht irgendein psychischer Fall. Also da liegt eine schwere Krankheit vor. Und sie ist eine chronische Schmerzpatientin, die einfach auf Medikamente angewiesen ist, neben anderen Krankheiten. Und es war so, dass plötzlich aus dem Nichts raus ist zu ihrem Brief gekommen, dass jetzt der Leistungsstopp stattfindet. Und ich habe gefragt, ja, wie ist denn das? Also können Sie die Krankenkassenprämie nicht zahlen? Ja, wohl, wir haben alles gezahlt für 2008. Und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Also jetzt ist die Prämie gezahlt und ein Leistungsstopp. Und dann ist herausgekommen, dass irgendwie 3 Monate gefehlt haben. Im 2007 und es ist um einen Betrag gegangen, glaube ich, von 1500 Franken. Und ich bin sehr hausärztlich orientiert. Also mir ist es ganz wichtig, dass wir alle verantwortungsvoll arbeiten, dass wir sorgfältig umgehen mit unseren Ressourcen, dass wir keine Kosten verursachen, die nicht nötig ist. Und ich kann eigentlich wählen, dass sie kann weiter da bei mir betreut werden. Und ich habe bei der Kassenvertretung angefragt. Die haben einfach gesagt, ja, also wir sind jetzt da nur das Büro, ich kann nichts sagen, schicken wir sie da ins Zentrum. Dort haben sie gesagt, ja, wir haben unsere Richtlinien, wir können da gar nichts machen. Ich habe mit dem Kantonsarzt geredet, also ob es da jetzt vom Kanton her etwas gibt. Und dort hat es geheißen, ja, es ist einfach im Moment in der Vernehmlassung, es ist so ein Zustand, wie Sie gesagt haben, der Indra, es ist nicht geregelt, wir können nichts machen. Der Apotheker hat eigentlich nicht mehr Medikamente geben. Ich hatte schon relativ viel Schulden gehabt und schlussendlich musste ich sie einweisen ins Spital.
Sie schildern eine ähnliche Situation, wie es Rosanna selber erlebt hat, also ein Schieben von Position zu Position. Herr Indra, Sie werden gerade angesprochen von Merakli. Das Beispiel, da scheint ja einiges schief gelaufen zu sein. Also irgendwelche Stationen, die nicht gegriffen haben, die man nicht früh genug erkannt hat, oder ist das nur ein Vorwurf?
Nein, ich glaube, da ist einiges schiefgelaufen und so sollte es genau nicht sein. Ich habe mich in die Rosanna recht gut hineinversetzen, weil ich bei früher ein Orthopäd war und habe genau die Probleme, die sie hat, selber operiert. Und darum weiss ich, was meine Patienten früher an Schmerzen erlitten haben. Von dem her ist das keine angenehme Situation. Und wie gesagt, da ist einiges schiefgelaufen. Wo der Gesetzgeber den Artikel 64 so geändert hat, dass eben der Leistungsaufschub von den Krankenversicherern weg eben auf Leistungserbringer, also auf Ärzte, auf Spitäler geschoben worden ist, ist eben die Absicht gewesen, diejenigen, die nicht zahlen wollen, zu bestrafen. Und im Übrigen auch Wechsler. Wir haben früher noch sehr viele Leute gehabt, die einfach jahrelang ihre Prämien nicht gezahlt haben oder monatelang. Und wenn die Kasse dann nicht mehr gezahlt hat, haben sie einfach die Kasse dürfen wechseln. Das ist möglich gewesen. Das ist mit dem neuen Artikel auch geändert worden. Das kann man nicht mehr so einfach. Das hat es einige Fälle gehabt. Aber es wäre ganz wichtig gewesen, dass dann Kantone in die Bresche springen, so wie zum Beispiel Kanton Basel-Stadt hervorragende gute Lösung getroffen hat, Westschweizer Kantone gute Lösungen getroffen haben. Dort ist das kein Problem und genau diese Lösung
müssen wir. Wir müssen vielleicht auf die Lösung Basel-Stadt noch erklären, den Hörerinnen und Hörern. Dort hat man bereits eine Lösung gefunden zwischen dem Kanton und der Krankenkasse. Vielleicht möchten Sie es erläutern. Das geht in die Richtung,
genau
wo jetzt
so
national noch nicht gelöst ist.
Das ist das, was der Herr Manser erklärt hat, dass der Kanton sich bereit erklärt, für die Kosten einzuspringen, bis der Verlust schon da ist. Und damit entsteht das Loch, wo wir jetzt von Herakli gehört haben, das entsteht eben nicht mehr. Und das müssten die anderen Kantone jetzt auch einspringen. Die Kantone sind aufgefordert, ihren verfassungsmäßigen Auftrag im Zugang zu der Gesundheitsversorgung da wirklich wahrzunehmen. Und viele Kantone sind auf dem Weg, es hat aber noch einige, die noch nicht ganz so weit sind.
Mhm. Herr Manser?
Also ich kann das bestätigen. Es hat viele Kantone, wo man heute Regelungen getroffen hat. Und es gibt einige wenige, die schieben eben Patienten genauso ab. Und das ist jetzt ein typischer Fall, wo eigentlich Gemeinde oder der Kanton müssen kommen. Die hätten können Prämien zahlen. Dann wären die Leistungen wieder in Kraft treten, ganz normal. Und das wäre so abgelaufen. Und ich darf einfach bösartig sagen, es wundert mich nicht, dass das aus dem Kanton Aargau ist. Weil man kann auch mal sagen, welche Kantone als man Probleme hat, ist Aargau, Thurgau, Solothurn.
In Thurgau gibt es ja noch eine spezielle Lösung. Dort gibt es eine schwarze Liste, auch noch, wo man draufkommt, wenn man Krankenkassenprämien nicht mehr gezahlt hat. Das verlagert das Problem dann, weil die Leute dort, weil sie die schwarze Liste gehen, einfach in den Kanton St. Gallen zum Doktor gehen, wo die schwarze Liste nicht rum ist. Und die Spitäler im Kanton St. Gallen freut denn das nicht. Ich möchte wegkommen noch von diesen Beispielen, von diesen 150'000, wo wirklich der Extremfall ist, wo der Leistungsstopp da ist. Und auf die zu reden, die ein Problem haben, zum Krankenkassenprämien zu zahlen in der Gesamtheit, wo Prämienverbilligungen haben. Das sind in der Schweiz Teilkantone bis zu 30%. Das zeigt doch schon auch, dass die Höhe der Krankenkassenprämien nicht nur ein Problem ist für die tiefsten Einkommensschichten, sondern eben auch für den Mittelstand, hat man das Gefühl. Sie schmunzelt,
lieber Herr Indra. Ja, ich schmunzle, weil ganz so kann man das natürlich nicht sagen. Es sind tatsächlich etwa 30% der Schweizer Bevölkerung, die Prämienvergünstigungen bekommen. Das sind ungefähr 40% von allen Haushalten. Aber wenn man sich über die Schweiz das anschaut, ist das unterschiedlich. Zum Beispiel dort der Kanton Thurgau und ich meinte auch Obwalden, die haben 58% oder 71% der Haushalten, die subventioniert werden. Und das geht zum Beispiel so, dass der Thurgau sagt, jeder, der Kind hat, jedes Kind kommt automatisch, egal wie viel die Familie verdient, eine Prämienvergünstigung über, in einer bestimmten Höhe. Die Familie kommt, wenn sie niedrig sind, kommen zusätzlich über. Und die tun jetzt einfach Kind belohnen, dass die Leute Kind haben. Also man kann das nicht generell sagen, es sagen nur die Niedrigen oder die Mittleren betroffen. Das kommt von Kanton zu Kanton drauf an.
Herr Kirchgäss, eine Frage noch an Sie. Die Zahl, die 30%, Sie jetzt als Gesundheitsökonom, hat das eine Aussagekraft, dass man an der Prämienobergrenze angelangt ist? Oder mehr so, wie Herr Indra sagt, man kann es nicht einfach so deutlich herauslesen?
Es ist faktisch so, dass wir eine einkommensabhängige Prämie mit Obergrenze haben, so wie in anderen Ländern auch. Wir nennen es zwar anders, wir sagen, reden von der Einheitsprämie, aber Sie haben im Prinzip in dieser Hinsicht das gleiche System wie in Deutschland, wo die Prämien auch einkommensabhängig sind und es gibt eine gewisse Obergrenze. Wir sind der Auffassung, das ist eine gesellschaftliche Übereinkunft, dass eben das Einkommen relativ unbedeutend sein soll bezüglich der Gesundheitsversorgung der Menschen. Es ist nicht völlig unbedeutend. Dass Leute mit hohem Einkommen sich besser versorgen können, kann man gar nicht ausschließen und will man auch nicht ausschließen. Aber es soll weitgehend unbedeutend sein und das bedeutet eben bei unserem hohen Leistungsstandard, dass es relativ viele Leute gibt, die sich das nicht leisten können. Insgesamt ist es nicht dramatisch. Die am Haushaltseinkommen im Durchschnitt sind das etwa 15%. Und wir geben für andere Dinge, wir geben für Autos und Verkehr 12% aus und so in dieser Größenordnung. Insofern im Durchschnitt ist es nicht dramatisch. Aber für einzelne Einkommensklassen ist es ein Problem und das wird subventioniert. Und dazu kommt natürlich etwas anderes. Wenn wir das alles über einen Markt abwickeln könnten, das ist nicht möglich, weil wir ja eben diese Übereinkunft haben, dass das Einkommen keine Rolle spielt. Aber wenn wir das über den Markt abwickeln könnten, wären die Leute sehr wohl bereit, diese Preise zu bezahlen. Denn das ist die Leistung, die sie nachfragen. Aber in dem Moment, in dem man es aus dem Markt rausnimmt, überall eine allgemeine Pflichtversicherung gleichmäßig auf die Bevölkerung verteilt, gibt es natürlich Anreize, die sich daraus ergeben, dass ich auf der einen Seite zahlen muss, ohne dass ich eine Leistung bekomme, wenn ich gesund bin. Andererseits, wenn ich dann krank bin, natürlich alle Leistungen haben will, die mir sozusagen zustehen. Und das schafft Probleme, die im System liegen, die aber nicht grundsätzlich behoben werden können. Weil wir wollen ja nicht hier das praktisch zu einer käuflichen Ware machen. Und damit muss man sich einfach auseinandersetzen.
Ich möchte gerne noch Gesundheit soll keine käufliche Ware sein. Trotzdem in der Bevölkerung, man hört das Schlagwort immer die Angst vor der Zweiklassenmedizin. Kann man sich irgendwann eine gute medizinische Versorgung wirklich nur noch leisten, wenn man das Geld dazu auch hat? Ist diese Angst denn unberechtigt? Frage vielleicht an Margrit Kessler, Präsidentin von Patientenschutz.
Also ganz unberechtigt ist sie sicher nicht. Ich will sagen, Zweiklassenmedizin haben wir immer gehabt. Also wir haben einfach Privatpatienten, wir haben Halbprivatpatienten, aber es könnte, ich würde jetzt sagen, noch dritte Klasse könnte tatsächlich jetzt gelegentlich noch da drin kommen.
Wie meinen Sie eine dritte Klasse?
Also zum Beispiel, wenn Sie jetzt in einem anderen Kanton wohnen und jetzt gehen Sie über den Kanton, über die Kantonsgrenzen hinein, dann wird Ihnen dort die Leistung bei einem Arzt, bei einem normalen Arzt ambulant gezahlt. Aber sie wird Ihnen, die Leistung wird Ihnen nicht gezahlt vom Kanton. Und das können die meisten einfach überhaupt nicht begreifen. Und die haben genau die Versicherungsmodelle nicht, wie sie es eben nicht können zahlen und sind nachher auf Zehntausenden von Franken.
Mhm. Herr Ackle?
Also ich sehe schon noch eine dritte Klasse, die da auch am Entstehen ist. Also was ich viel mehr sehe als vor Jahren, das sind ganz schwere Krankheitsbilder, also einfach verschleigte Krankheitsbilder, zum Beispiel von Infektionen. Das sind Leute, die nicht mehr zum Doktor gegangen sind, und wenn man das sieht, dann glaubt man das gar nicht, dass das nur in der Schweiz gibt.
Also verschlägte Krankheitsbilder auch, zum Beispiel, wie man so eine Art von Sparfälligkeit, Franchisen auftut, aber eigentlich nicht genug flüssige Mittel hat, um dann, wenn es einem schlecht geht, den Mut hat, zum Doktor zu gehen, weil man weiss, zuerst muss ich eh mal selber zahlen. Ist das so ein das Problem,
das Sie ansprechen? Das ist richtig. Und die generiert dann mehr Kosten, wenn die hospitalisiert werden. Also ich denke, dort wäre ja die Hausarztmedizin ganz etwas Wichtiges. Dort könnten wir die Leute wirklich flächendeckend behandeln und eigentlich ein gutes Managing machen, wenn wir da entsprechend unterstützt würden.
Also im Moment ist die Situation für den Patienten nicht ganz einfach, das kann man, glaube ich, so sagen. Und es ist sehr oft auch ein bisschen unübersichtlich für einen Patienten, für eine Patientin oder für die Versicherungsnehmer in der Schweiz. Ich möchte gerne auf die Rede kommen, auf die Ursachen der hohen Kosten im Gesundheitswesen, auf Kostentreiber, wie man die so nennt. Es gibt eine Liste, wer die meisten Kosten verursacht, genannt werden die Spitäler, zweite Stelle sind die Ärzte, die Medikamente werden genannt. Nehmen wir mal die Spitäler an als Hauptschuldige, in Anführungs- und Schlusszeichen. Herr Bachmann, Sie sind schuld, also jetzt nicht Sie persönlich, aber die Spitäler, was sagen Sie zu dem?
Ja gut, man muss dazu mal sagen, was sind denn überhaupt die Kostentreiber und woher kommt denn das Ganze? Das eine ist schon gesagt worden, mehrfach, wir wollen natürlich in dem Moment, wo wir krank werden, wenn wir das Beste vom Besten. Das ist das, was die Schweizer Bevölkerung will. Man sieht auch alle die Abstimmungen, sind alle in die gleiche Richtung gegangen. Immer wenn man das einschränken will, sagt der Stimmbürger dazu nein. Und wenn man es jetzt anschaut, dann ist es natürlich vor allem der medizinisch-technische Fortschritt, der, den wir eben haben wollen. Und dort ist vielleicht schon noch interessant, dass wir ein bisschen genauer heranschauen. Das sind die Anspruchshaltungen der Bevölkerung. Und es hat vielleicht noch eine neue Komponente gegeben in den letzten Jahren. Und auf die möchte ich jetzt eigentlich mal speziell beziehen. Und das ist die Chronifizierung von Krankheiten. Oder eben das, wo man vielleicht auch sagt, das ist das, dass eben heute mehr erhaltende statt heilende Therapien in immer mehr Krankheitsbilder vorkommen. Also ich will Ihnen da ein konkretes Beispiel sagen. Heute ermöglicht es einfach der medizinische Fortschritt, dass sie können AIDS behandeln können. Sie können es nicht heilen, aber sie können es behandeln. Früher ist ein AIDS-Patient einfach gestorben, innerhalb von 5 bis vielleicht 20 Monaten ungefähr. Heute haben wir eine andere Situation. Heute haben wir eine Situation, dass ein AIDS-Patient 5 bis 20 und mehr haben wir noch nicht grosse Erfahrung, wie weit das noch gehen kann. Aber an sich könnt ihr heute so leben.
Aber Sie werden jetzt nicht gegen den medizinischen Fortschritt sprechen?
Nein, auf keinen Fall. Sondern ich will nur erklären, wie der medizinische Fortschritt eben entsprechend sich nachher in Kosten ausdrückt und was das gewaltige Auswirkungen hat. Aber die wollen wir ja auch.
Jetzt ist der AIDS-Patient aber nicht zwingend die ganze Zeit im Spital, oder? Wenn wir sagen, genau. Das Spital ist der Hauptkostentreiber.
Richtig,
der
hat ja
vielleicht eine medikamentöse Behandlung.
Wenn man innerhalb vom Spital schaut, da kommen ja immer die Spitalambulatorien als erstes, oder? Und dort ist es natürlich ganz genau so. Also ich würde vielleicht noch bei dem AIDS-Patient bleiben, weil der hat heute eigentlich
zwar ein eingeschränktes, aber ein kaum eingeschränktes. Im Vergleich zu früher, wo er praktisch permanent im Spital war, bis zum Tod, ist das ganz eine andere Situation jetzt. Er hat aber eine dauerhafte Medikamententherapie. Und das sind Kosten pro Monat ungefähr, so bei einer Standardtherapie, von etwa 2'000 Franken, also etwa 4'000 Franken, 24'000 im Jahr. Und das über 20 von Jahren hinweg. Also das ist ganz klar. Da ist der medizinische Fortschritt, der bewirkt eben, dass man in derartige Situationen reinkommt. Und da gibt es, ich will noch auf eine zweite, weil AIDS, das sind ja noch relativ wenig. Aber eine zweite, die eben sehr häufig ist, und das ist heute Krebs. Das ist auch eine der häufigsten Arten überhaupt, auch eine der häufigsten, zweithäufigsten Todesursache überhaupt. Und dort ist es halt so, dass bei den modernen Krebstherapien halt auch da wieder ein Überleben in der Regel oft über 5 bis 10 Jahre weiter raus ermöglicht wird. Und da, wenn man ganz normale, nehmen wir jetzt so eine Standardtherapie nimmt, dann sind das Medikamentenpreise, die man dort pro Monat von etwa 7'000 Franken, also so ein Patient kostet 84'000 pro Jahr, nur von dem Medikament, dann hat er noch ein oder zwei Spitalaufenthalte, der kostet also 100'000 Franken.
Also Sie sagen, das Spital kann gar nicht so wahnsinnig viel machen, oder ein Haufen Kosten entstehen einfach auch darum, dass man heute bessere Behandlungsmethoden hat und die natürlich auch muss anwenden muss. Ja, aus ethischen Gründen, weil es der Patient auch verlangt. Frau Kessler, Sie haben sich noch zum Wort gemeldet.
Also die High-Technologie, und die gehört natürlich auch in die Spitäler, die treibt natürlich unsere Kosten enorm in die Höhe. Und es gibt ein ganz gutes Beispiel. Die OECD hat da Erhebungen gemacht und wir haben in der Schweiz 14,4 MRI pro 1 Million Einwohner.
MRI, müssen Sie erklären.
Das ist Magnetresonanztomographie. Und man hat in den OECD-Ländern hat man genau die Hälfte, also 17,7. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, die muss man in der Schweiz alle amortisieren. Und die amortisiert man eben auch. Und deshalb haben wir einfach auch dementsprechend grosse Kosten. Man findet immer wieder jemanden, wo man dort drin hinein tun kann. Das ist ganz klar.
Manfred Manser, werden zu viel Behandlungen dann einfach gemacht oder gibt es zu viele Röntgenbilder, obwohl man es gar nicht brauchen würde, weil man muss Geräte amortisieren?
Es werden viele unnötige Untersuchungen gemacht, das stimmt. Aber ich denke, das ist nicht das Problem. Wenn man vorher gefragt hat, was sind Kostentreiber, haben wir gesagt, Demografie, Multimorbidität, das können wir nicht ändern. Die Leute werden älter, sie werden kränker, es gibt mehrere Krankheiten. Der medizinische Fortschritt, auf den will auch niemand verzichten. Dann spielt aber eine grosse Rolle unsere Struktur der Leistungserbringer, also Ärzte, Spitäler, Therapeuten und so weiter. Aber auch die versicherte Mentalität, die tragen auch etwas dazu bei. Also Konsumhaltung und so weiter. Und wenn man schaut, was man in der Schweiz ausgegeben hat im 2006, sind es etwa 52,8 Milliarden Franken. Jetzt ist die Frage, ist das ein grosses politisches Problem, das man muss korrigieren muss? Oder ist das ein Wirtschaftszweig, der sich einfach gut entwickelt? Und meine Frage ist, ja, man muss nichts korrigieren, wenn es die Lebenserwartung wird verlängern, wenn es die Lebensqualität wird verbessern, dort der medizinische Fortschritt. Wenn die Multimorbidität, die wir heute haben, einfach angegangen werden kann, wenn die Präferenzen der Patienten erfüllt werden und so weiter. Was wir müssen korrigieren, sind die Fehlanreize, die starren Strukturen, die
man für uns, dass man eine
für die Versicherten, für die Leistungserbringer, auch auf dieser Seite gibt es Fehlanreize. Wir haben Überregulierungen, wir haben einen mangelnden Wettbewerb und wir haben eine unzureichende Transparenz. Es hat nämlich niemand Übersicht. Und das sind die Punkte, die wir angehen müssen. Und dann können wir auf der Kostenseite noch einiges erreichen.
Auf Massnahmen kommen wir in der zweiten Stunde noch zu reden. Ich möchte dem lieber nicht vorgreifen. Jetzt, Herr Kirchgäster, Sie haben sich vorhin noch gemolden. Wir gehen nochmal zurück zu der Hightech-Medizin. Auf der einen Seite medizinischer Fortschritt, auf der anderen Seite, das ist das, was Kosten generiert. Was soll man denn jetzt machen? Weitermachen wie bisher? Also reduzieren, die Geräte, zentralisieren?
Ich glaube nicht, dass wir auf die Hightech-Medizin verzichten wollen, aber ich wollte noch auf einen anderen Punkt kommen. Die Spitäler sind kein besonderer Kostentreiber. Der Anteil der Spitalkosten an den gesamten Kosten ist über die letzten 20 Jahre mehr oder weniger konstant geblieben. Das heißt also, da war keine überproportionale Steigerung. Eine andere Frage ist, und das hat Herr Manser schon angesprochen, dass die Anreize so sind, dass bei uns relativ viel im Spital behandelt wird, was in anderen Ländern in der Ambulanz behandelt wird. Hier haben wir Fehlanreize. Die Finanzierung, die monistische Finanzierung wäre hier ein besserer Weg. Oder die Fakt ist, dass die Kantone die Spitäler zur Hälfte ungefähr bezahlen, bedeutet natürlich, dass für die Versicherung es unter Umständen billiger ist, jemanden im Spital zu haben, als in der ambulanten Versicherung. Und das führt dazu, dass eben wir relativ viel im Spital behandeln, was eigentlich nicht notwendig wäre. Aber das, und wenn man das ändert, kann man einmalig die Kosten senken. Aber diesen überproportionalen Anstieg, der durch Alterung und technischen Fortschritt bewirkt wird, den kriegen Sie damit nicht in den Griff. Es ist eine Illusion zu glauben, dass die Prämien längere Zeit konstant bleiben könnten.
Peter Indra, Sie sind angesprochen vom Bundesamt für Gesundheit. Man müsste etwas ändern, man müsste die Anreize anders machen, dass die Leute nicht ins Spital müssen, auch wenn sie gar nicht ins Spital gehören, sondern dass sie vielleicht zum Arzt gehen, ambulant behandelt werden. Was sagen Sie dazu?
Ja, das ist absolut richtig. Ich finde auch, wir müssen in der Schweiz ein Gesundheitswesen haben, wo, wie es der Rackli gesagt hat, ein Patient so schnell wie möglich einen guten Zugang zum Hausarzt ermöglichen, dass Patienten zu den Hausärzten gehen und nicht daheim bleiben und deswegen Krankheiten verschleppt werden. Genau dasselbe für ihre Spitalinnen. Aber genau diese Reihenfolge sollte das beibehalten. Man sollte verhindern, dass Patienten direkt ins Spital gehen, in die Ambulanzen, die teurer sind als ein Hausarzt. Hausärzte behandeln gut, kostengünstiger als die Spitäler ambulant. Und wir müssen ein bisschen unterscheiden, der Herr Manser hat die 52 Milliarden erwähnt. Das stört mich nicht, wenn das weiter anwächst. Weil das ist unser Gesundheitsmarkt. Dort haben wir, das ist der grösste Arbeitgeber, aber das sind nicht die Kosten, die das Krankenversicherungsgesetz, KVG, zahlt. Wir zahlen mit unseren Prämien nur 22 Milliarden von diesen 52 Milliarden. Nämlich das, was wir sagen, ist notwendig für eine gute, qualitativ hochstehende Versorgung. Und dort müssen wir anpacken, was zahlen wir aus dem KVG, aus dem Krankenversicherungsgesetz. Und meiner Meinung nach die Konsumhaltung vom Patienten. Der Patient weiss häufig auch nicht, wenn er sich durchbehandeln lässt, verbessert das auch wirklich seine Lebensqualität. Herr Bachmann, Sie haben Krebsmedikamente angesprochen. Da gibt es ganz, ganz viele Fälle.
Auf Massnahmen bzw. auf die Eigenverantwortung, die der Patient selber muss tragen, dass er eben nicht in dieser Konsumhaltung ist, möchte ich in der zweiten Stunde gerne noch zu reden kommen. Wir reden über Lösungen, was passieren muss, wie viel Staat also es braucht in diesem ganzen System, die Regulation vom Bund aus und eben auch, was können Private tun, wo können sie sparen, all das in der zweiten Stunde im Doppelpunkt Forum zu der Frage, wie viel soll Gesundheit kosten. Jetzt ist es 9 Uhr und da sind die Nachrichten.
Doppelpunkt. Forum.
Bis zu 150'000 Leute in der Schweiz können ihre Krankenkassenprämien nicht mehr zahlen und sind darum nicht versichert. In gewissen Kantonen kommen bis zu 30% der Leute Prämienverbilligung über. Die Zahlen zeigen, Gesundheit kostet in der Schweiz die Bevölkerung sehr viel Geld. Über die Kostenexplosion im Gesundheitswesen redet Edith Gillmann mit Gästen im Studio, mit dem Peter Indra vom Bundesamt für Gesundheit, mit dem Arnold Bachmann, Spitaldirektor im Kanton Graubünden und bei uns als Vertreter der Spitäler. Als Vertreter der Hausärzte ist der Peter Ackle aus dem Kanton Aargau da. Weiter in dieser Runde dabei der Manfred Manser, Chef der grössten Schweizer Krankenkasse, der Helsana, Margrit Kessler, Präsidentin vom Patientenschutz und der Gesundheitsökonom Gebhard Kirchgessner von der Universität St. Gallen. 8'000 Franken gibt eine durchschnittliche Schweizer Familie pro Jahr für Gesundheit aus. Das ist sehr viel Geld. Edith Gillmann, in der ersten Stunde haben Sie über die aktuelle Situation geredet, über die Ursachen und Folgen von diesen hohen Kosten. Wo liegt der Schwerpunkt in der zweiten Stunde vom Doppelpunkt-Forum?
Ja, Gesprächsteilnehmer sind sich, glaube ich, einig, dass es in der Schweiz Menschen gibt, die nicht versichert sind oder eben Leistungsstopp sind, dass das kein Zustand ist, dass es Leute gibt, die Mühe haben, ihre Krankenkassenprämien zu zahlen. Allerdings sind sich auch alle einig, ein gutes Gesundheitssystem, das kostet Geld, gerade dann, wenn eben die Leute, so wie das in der Schweiz der Fall ist, nur das Beste erwartet, Spitzenmedizin erwartet. Die Frage bleibt allerdings, wie geht es weiter? Spitzt sich die Situation noch mehr zu? Wird es also immer teurer und gibt es eben nicht nur auch Massnahmen, damit man die Kosten kann in den Griff bekommen? Bevor man die Fragen in der zweiten Stunde diskutiert, interessiert uns allerdings, ob es Mail aus dem Publikum gegeben hat, Stellungnahmen, Fragen von Leuten.
Viele ärgern sich natürlich auch über den Umstand, dass da Prämien nicht gezahlt werden, dass auch die Arztrechnungen nicht gezahlt werden. Zum Beispiel jemand vergleicht, dass der Herr Tanner von Basel vergleicht das mit Ladendiebstahl. Er sagt, dort tun die Grossverteiler auch mit 2-3% vom Umsatz rechnen und das zahlen dann wiederum die ehrlichen Käuferinnen und Käufer. Oder der Herr Kohler von Pfein schreibt, warum das denn eigentlich Krankenversicherer nicht direkt an die Leistungserbringer verrechnen? Weil die Ausstände zu Ungunsten der Leistungserbringer, die entstehen doch, weil mit dem Geld der Krankenversicherer nicht Rechnungen an die Leistungserbringer gezahlt werden, sondern irgendwelche anderen offenen Rechnungen. Im Extremfall gingen die Leute sogar mit diesen Überweisungen in die Ferien.
Vielleicht zuerst das erste Mail, wo jemand schreibt oder dafür sich ausspricht, dass man sich eben auch mit den Leuten solidarisieren soll, die immer die Prämie zahlen und nicht nur über die reden, die nicht zahlen können oder beziehungsweise die nicht zahlen wollen. Peter Indra, die Solidarisierung, die ist ja auch noch speziell jetzt in dem Moment oder betrifft vielleicht eben den grösseren Teil der Leute aus, die sagen, ich zahle auch immer, obwohl es mir schwerfällt.
Ich glaube, der Herr Tanner hat genau das ausgedrückt, was die Absicht war vom Gesetzgeber. Nämlich diejenigen, die immer zahlen, eben zu belohnen und nicht diejenigen, die nicht zahlen. Er hat es genau gesagt, die Ehrlichen zahlen es, die anderen zahlen es nicht. Und der Gesetzgeber hat da etwas versucht zu machen, wo jetzt halt noch nicht umgesetzt ist. In gewissen Kantonen funktioniert es gut, wir haben andere, die müssen nachziehen. Und wir sind überzeugt, dass wir in den nächsten Monaten spätestens eine Lösung für die ganze Schweiz haben.
Wir haben in der ersten Stunde gesagt, Kantone und Krankenkassen sind da noch am Verhandeln, denn die zweite Stimme aus dem Publikum, die kritisiert wird, dass Krankenkassen nicht direkt mit dem Arzt selber verrechnet. Also, dass es schlussendlich dazu kommt, dass jemand das Geld bei der Krankenkasse einfordert, dass dem Arzt dann nicht gibt und mit dem Geld sonst irgendetwas macht. Manfred Mann, Sie sind von der Krankenkasse da. Warum ist das System so oder wäre es in einem System so, wie es aus dem Publikum vorgeschlagen wird, auch lieber?
Gut, das hat nichts zu tun mit nicht Prämien zahlen, sondern das gibt es auch sonst. Dass beispielsweise jemand uns eine Arztrechnung einschickt und man hat in diesem Kanton einen Vertrag, dass Vergütung an den Patienten geht und dass er das Geld einsackt und damit irgendwie in die Ferien geht oder sonst etwas macht. Das gibt es mehr, als man denkt. Und für uns ist relativ klar, mit den Spitälern haben wir Direktzahlungen. Dort werden die Rechnungen direkt gezahlt, die Rechnung kommt an uns und wir wollen eigentlich das gleiche System auch mit den Ärzten und mit den anderen Leistungserbringern. Und das ist ein Thema, wo man sich seit Jahren damit beschäftigen. Es hat mal eine Tendenz gegeben, da hat es mehr Kantone gegeben, wo eigentlich richtig Direktzahlung gegangen sind. In den letzten Jahren hat es wieder ein bisschen umgekehrt. Also beispielsweise im Kanton St. Gallen hat es so eine Umstellung gegeben. Und da haben wir dann die Versicherten und die Ärzte direkt angeschrieben, ob sie denn das neue System wollen, wo die Ärzte sich dafür entschieden haben. Und wir haben nachher etwa 2/3 von denen, die wir angeschrieben haben, haben sich bei uns gemeldet. Nein, wir wollen lieber das System, wo die Kasse die Rechnung zahlt. Wir wollen eine Rechnungskopie. Das ist uns wichtig. Und wir wollen das eigentlich so umsetzen. Und wenn Sie elektronischen Datenaustausch wollen, umsetzen wollen, dann geht die Rechnung an die Krankenversicherer und die zahlen das. Also für mich ist die Situation, die wir heute haben, ein alter Zopf.
Frau Kessler, ein alter Zopf.
Ja, also bin ich natürlich nicht ganz einverstanden. Wir wehren uns da dagegen. Und zwar soll der Patient einfach wissen, erstens mal, was es kostet. Und er soll die Rechnung zuerst einmal anschauen. Und dann sollen sie weitergeben. Es geht auch darum, um den Datenschutz. Die Krankenkassen natürlich wirklich, möchten so viel wie möglich Daten von den Patientinnen und Patienten. Und ich denke, viele haben ja auch eine hohe Franchise. Wenn die Rechnung gerade direkt dort hingeht, hat er das nicht im Griff. Also ich bin da der Meinung, da, also zum Beispiel wenn jemand einen AIDS-Test macht oder so, dann der Arzt, der gerade den direkt der Krankenkasse schickt, das geht die Krankenkasse unter Umständen, die Sachbearbeiter einfach nicht an. Es gehen zu viele Daten, gehen durch das SEPS-System zu der Krankenkasse. Deshalb sind wir dagegen und ich hoffe, Patientinnen und Patienten tun eben das nicht missbrauchen.
Das wäre das Gegenargument dazu. Wir kommen zu Massnahmen jetzt noch zu sprechen, die wir angetönt haben in der ersten Stunde, wie es mir kostet. könnte tief, nicht tief behalten, sondern versuchen zu senken oder dafür zu schauen, dass die Kosten im Gesundheitswesen nicht noch mehr steigen. Wir haben vor den Nachrichten am 9. den Wettbewerb kurz angesprochen. Wir haben ja jetzt im Gesetz, im KVG, eine Situation, wo man eigentlich einmal mehr hat wollen einführen wollte, dass es mehr Wettbewerb gibt innerhalb von der Krankenkasse, dass es zu Einsparungen führt, dass es möglicherweise sogar zu Prämiensenkungen führt, haben dort mal Befürworter argumentiert. Jetzt, wenn wir zurückschauen, das ist nicht passiert, könnte man dann jetzt sagen, ist das System gescheitert oder warum sind die Ziele nicht eingetroffen, die Befürworter dort mal vor 12 Jahren gesagt haben, das werde dann besser. Mit mehr Wettbewerb, Herr Kirchgärtner.
Ein wesentlicher Grund, dass der Wettbewerb hier nicht vernünftig funktioniert, ist, dass wir keinen guten Risikoausgleich haben. Es gibt einen sehr starken Wettbewerb zwischen den Krankenkassen, aber das ist ein Wettbewerb um gute Risiken. Und das kann man nur dann in den Griff kriegen, wenn man ein besseres System des Risikoausgleichs einführt. Die Niederlande und Deutschland haben deutlich bessere Systeme und damit ist der Wettbewerb um gute Risiken, den man nie völlig ausschließen kann, massiv reduziert. Und die Krankenkassen haben mehr Anreize in anderen Bereichen, die kostensenkend sind, sich zu bemühen.
Also gute Risiken, das muss man vielleicht noch erklären. Die Krankenkassen sind interessiert daran, dass sie Versicherte haben, die natürlich möglichst wenig kosten. Wie schafft man denn das in Deutschland, dass das nicht mehr passiert? Im Moment ist die Situation ja so, dass es bei vielen Krankenkassen nochmal eine Tochtergesellschaft, nochmal eine Tochtergesellschaft, nochmal eine Tochtergesellschaft gibt für verschiedene Arten von Versicherten. Wie macht man es in Deutschland, dass es nicht zu dem Wettbewerb kommt, wo Sie sagen, bringt nichts am Versicherten?
Das Problem ist, dass bei uns der Risikoausgleich nur nach Alter und Geschlecht funktioniert. Man muss beim Risikoausgleich die Krankheitsgeschichte mit einbeziehen, weil man relativ gut prognostizieren kann von den letzten 2 bis 5 Jahren, wie die Kosten in den nächsten Jahren sein werden. Und wenn man das macht, dann kriegt man eine sehr viel gleichmäßigere Verteilung der Kosten und damit einen sehr stark abgeschwächten Wettbewerb um gute Risiken.
Peter Indra, Sie haben sich gemeldet.
Ja, ich glaube, da tun wir etwas aufwärmen, was eigentlich schon entschieden ist. Der Risikoausgleich wird verbessert, der Gesetzgeber hat entschieden. Es kommt tatsächlich ein neues Faktum dazu, das ist der Spitalaufenthalt. Ist ein Versicherter das Vorjahr im Spital gewesen, dann wird das mit in Betracht bezogen. Und das ist ein recht guter Indikator für hohe Kosten, sodass der Risikoausgleich sicher einen massiven Schritt vorwärts macht und eine Verbesserung erfährt.
Also das heisst, denn die Krankenkassen würden sich nicht mehr so im Risikoausgleich oder auf der Jagd nach einem guten Risiko befinden, wie das heute wäre. Das wird Ihnen ein bisschen vorgeworfen, Manfred Manser, dass man einfach die guten Risiken abheilt und dort versucht, maximal rauszuholen.
Das haben wir schon lange anpassen können, weil die Risikoausgleichsdiskussion, die haben wir seit 10 Jahren. Leider hat man das auf das Jahr 2012 verschoben. Und der Herr Kirchgässner hat schon recht. Das ist wie im Hühnerstall. So wie man Körner streut, so laufen die Hühner. Und wenn man Körner so streut vom Gesetzgeber wie heute, dann muss man sich nicht wundern, dass genau das kommt, was jetzt passiert. Und darum wären wir schon lange dafür gewesen, dass man den Risikoausgleich angepasst hat. Nur hätten wir nicht gewartet bis ins Jahr 2012. Und dann müssen wir mit dieser Situation, wie wir sie heute leben, und wenn der neue Risikoausgleich kommt, dann wird es wieder gewisse Angleichungen geben. Und das Ziel wäre natürlich schon, dass der Wettbewerb eigentlich um den Nutzen stattfinden würde. Also, dass man dafür sorgen würde, dass man eigentlich möglichst gesunde Versicherte hat und der Wettbewerb dort funktionieren.
Wenn der neue Risikoausgleich kommt, dann? Da frage ich mich jetzt natürlich als Hörerin, als Hörer, ja und dann. Was für mich? Also, was bringt denn mir der? Zahle ich dann weniger Krankenkassenprämien?
Sie zahlen nicht weniger. Gesundheitskosten, die werden weiter steigen. Das ist schlägt kein Geiss weg. Und wenn Sie an den Gesundheitskosten schrauben, dann müssen Sie irgendetwas anderes machen. Das andere ist die Anreizwerte gesetzt für einen Krankenversicherer durch einen verbesserten Risikoausgleich, dass man sich mehr um das Kostenmanagement kümmert und nicht um das Management der Patienten. Und darum muss man die richtigen Anreize setzen.
Peter Indra, Sie haben
wieder einen Antwort. Es ist schon so, dass Sie heute natürlich die Möglichkeit haben, bei einer Kasse unterzukommen, die die Risikoselektion wirklich ausgiebig betreibt. Die hat dann wirklich viel, viel günstigere Prämien. Das ist so. Der Anreiz wird dann wegfallen. Aber wie es der Manser gesagt hat, die Gesamtkosten, die unser System verursachen, die bleiben sich gleich. Sie werden einfach anders umverteilt.
In der Umfrage aus der ersten Stunde haben wir übergehört, wo Medikamentenpreise noch angesprochen hat. Dort müsste man doch auch irgendetwas machen. Die sagen in der Schweiz viel zu teuer. Dort könnte man Kosten sparen. Es ist ein Mail von einem Hörer oder einer Hörerin auch reingekommen, die gefunden hat, da müsste man doch irgendetwas schauen, dass man die Preise runterbekommt. Auch dort, Stichwort Wettbewerb, könnte man bei den Medikamentenpreisen irgendetwas machen? Ich sage jetzt mit Generika, die billiger sind.
Also ein Schritt wurde ja gemacht, dass bei Generika die Zuzahlung geringer ist als bei Originalpräparaten. Und dieser Schritt hatte erhebliche Auswirkungen. Ein anderer Schritt, der schon lang von vielen Kreisen gefordert wird, ist die Zulassung von Parallelimporten aus dem EU-Raum. Denn in anderen Ländern, Nachbarländern sind die Medikamente zum Teil deutlich billiger. Allerdings sollte man die Auswirkungen auch nicht überschätzt. In der Kommission für Konjunkturfragen haben wir ausgerechnet, dass das etwa 100 Millionen pro Jahr einsparen könnte. Das ist nicht nichts, aber gemessen an den Gesamtausgaben für Medikamente bzw. für das Gesundheitssystem ist das natürlich nur ein sehr kleiner Teil.
Wie groß ist der Teil? Also 100 Millionen Franken tönt sicher für jeden da draußen noch ordentlich viel Geld.
Ja, das kann ich Ihnen schon sagen. Das sind 0,2% von dem, was wir an Medikament aus der Krankenversicherung heute zahlen. Sie haben zwei Sachen angeschnitten. Ich glaube, die Preise in der Schweiz, die sind nicht an einem Markt übergeben, sondern die werden staatlich festgesetzt. Die werden vom Bundesamt für Gesundheit, dann wir die Preise festlegen. Aber häufig ist es halt so, es ist wie mit dem Benzin. Wir können auch nicht verlangen, dass Benzin in der Schweiz 1 Franken 20 kosten soll, wenn es überall rund um 2 Franken kostet. So ähnlich ist es auch in der Schweiz. Wir kommen Medikamente über, die im Ausland hauptsächlich hergestellt werden, zum Teil auch in der Schweiz. Und dann können wir den Europapreis, der existiert, den können wir nicht beliebig abdrucken. Wir probieren es, wir sind gut, wir liegen heute unter dem europäischen Schnitt. Bei gewissen Medikamenten 20%. Wir haben 3 Medikamente aus Jahr eingeführt, wo wir 20% drunter liegen, Krebsmedikamente. Und von dem her sind wir nicht schlecht, aber wir können nicht beliebig verlangen, wie tief das die Preise runter sollen. Dann haben wir entweder die Wahl, wir haben das Medikament für unsere Patienten, Krebsmedikament für Krebskranke, oder wir haben sie in der Schweiz nicht. So Länder gibt es. Schauen Sie sich zum Beispiel England an. England hat eine klare Schwelle und hat die schlechteste Versorgung mit Krebsmedikamenten von ganz Europa.
Also das Heilsversprechen liegt nicht in dem Medikament alleine. Ich möchte das System an sich noch ansprechen. Wir haben im Moment ein Solidaritätsprinzip, dass die Einheitsprämie gilt, alle zahlen gleich viel. Könnte man sich denn jetzt sagen, zum Beispiel die, die mehr haben, zahlen mehr? Also, oder mehr bezieht, die zahlen mehr. Die alten Leute müssen zum Beispiel mehr zahlen. Das wäre vielleicht ein Gedankenwert. Die einkommensstarken Schichten. Gebhard Kirchgässer, wenn Sie vorher dann gesagt haben, das ist nicht ein System, das so funktioniert. Aber Gedanken vielleicht einmal noch in die Richtung, dass nicht mehr jeder gleich viel zahlen würde, sondern dass man die Prämien abhängig machen würde von irgendeinem Faktor. Würde sich eine Überlegung in die Richtung lohnen? Arnold Bachmann, Sie als Spitalvertreter.
Ja, aus meiner Sicht überhaupt nicht lohnen, weil das sind ja die grossen Errungenschaften eigentlich von dem KVG. Und über das KVG kann man sicher geteilter Meinung sein, aber wenn etwas sich bewährt hat, dann sind es eigentlich die drei Grundsolidaritäten, gesund, krank, alt, jung und eben auch reich, arm. Und wenn man international das anschaut, auch von anderen Nationen, dann tun die uns eigentlich immer beneiden, um vor allem den Aspekt, dass wir eben die Hälfte an sich über Kopfprämie, wo es eben keine Umverteilung reicharm gibt, und die andere Hälfte über die Steuern zahlt, wo es eben eine Umverteilung gibt. Und die Mischung, wo eben die Eigenverantwortung an sich auch stärkt, das ist an sich, wird als etwas Herausragendes in unserem Gesundheitssystem gesehen. Und das jetzt zu ändern, meine ich, wäre eher kontraproduktiv.
Manfred Manser, Sie würden gerne anderen Leuten oder gewissen Leuten mehr ans Portemonnaie gehen. wenn ich sie oder ihren Gesichtsausdruck richtig interpretiert habe?
Also das Portemonnaie geht nicht, sondern die Anreize richtig setzen. Ich habe ja vorher gesagt, wir haben mangelhafte Anreize auf Seite der Patienten. Und zwar dort ist es ja so, wer das Gesundheitswesen nur absolut nötig beansprucht, der wird ja nicht mit geringeren Prämien belohnt, sondern der muss den Mehrkonsum von den anderen in Form von steigenden Prämien oder vielleicht steigenden Steuern zahlen. Und es besteht natürlich ein starker Anreiz, im Krankenfall eine Maximalmedizin zu beziehen, und zwar ohne Rücksicht auf die Kosten. Und bei steigenden Prämien ist es auch klar, der Versicherte will den Gegenwert für die Prämienzahlung. Und die Frage ist natürlich schon, wenn man das anschaut, Gesundheitsversorgung orientiert sich eigentlich nicht an den Verbraucher, sondern an den Leistungserbringer.
Und, also müsste jemand, der mehr bezieht, mehr zahlen? Ist das Ihre Forderung?
Nein, die Aussage ist die, wenn sich jemand gesundheitsbewusst verhält, die müsste man irgend auf eine Art können belohnen. Und gesundheitsbewusst verhalten kann sich auch jemand, der irgendeine chronische Krankheit hat, wenn er sich mehr bewegt oder irgendetwas macht. Und da müssen wir gewisse Anreize setzen. Weil Solidarität kann man auch überstrapazieren. Und die andere Solidarität, die Sie angesprochen haben, zwischen jung, alt, arm und reich und so weiter, die spielt ja schon in einem gewissen Sinn. Aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind in der Schweiz, die Solidarität jung-alt, die wird heute überstrapaziert. Weil das Problem mit den Prämienzahlen haben nicht die ältere Bevölkerung. Problem haben die Jüngeren, Familien mit Kindern, Alleinstehende und so weiter. Also braucht das System, das wir heute haben, gewisse Anpassungen und Optimierungen.
Überstrapazierte Solidarität. Peter Ackle, Sie als Hausarzt, sind Sie da gleicher Meinung mit dem Herrn Manser oder finden Sie mehr wie der Arnold Bachmann, der Spitalvertreter? Daran müsste man festhalten.
Ja, ich glaube, es gibt einfach einen anderen Weg. Also ich glaube, man muss wissen, dass die Maximalmedizin ist lange nicht die beste Medizin. Das sind ganz zwei verschiedene Sachen. Und ich habe immer ein Bild im Kopf, wo der Professor für Hausarztmedizin in Zürich gezeigt hat. Also von 1'000 Patienten spüren 800 ein Symptom. Von denen überlegen sich vielleicht 450, ich gehe zum Doktor. 150 von denen sind beim Hausarzt. Etwa 10 von denen gehen ins Spital und ein einziger ist im Unispital. Also wir müssen einfach mal ein bisschen die Relationen gesehen. Und ich denke, eine Maximalmedizin brauchen gar nicht sehr viele Leute. Also dort könnte man wirklich viel besser steuern. Also dass man eigentlich in der Grundversorgung schauen und eine gute Kontrolle führen. Und heute noch haben wir noch gut ausgebildete Hausärzte. Und ich glaube, denen müssen wir sehr Sorge geben. Und ich glaube, wir kommen mit dem ein bisschen zu dem Thema Managed Care, also das heisst eigentlich eine so ein bisschen gesteuerte Versorgung, wo man sieht, dass man mit den Ressourcen, die wir tatsächlich haben, mehr herausholen können.
Wir gehen jetzt im Bereich von der Eigenverantwortung, auch vom Patient oder was der Patient, Patientin kann mit beitragen, dass Kosten nicht steigen. Das ist Doppelpunkt Forum auf DRS1. Wie viel darf Gesundheit kosten? Das ist die Frage heute Abend. Sie können in dieser Runde auch mitdiskutieren. Was ist Ihre Meinung zur Kostenexplosion im Gesundheitswesen? Ihre Frage stellen an die Expertinnen und Experten im Studio auf Telefonnummer 0848 440 222, 0848 440 222. Margrit Kesser, Sie haben sich vorher noch zum Wort gemeldet auf das Votum von Peter Ackle.
Ich möchte da gerne mal eine Gegenfrage stellen, und zwar die Ärzte. Was könnt ihr tun, dass wir weniger müssen zahlen? Und da hätte ich eine gute Idee. Und zwar, ich gehe zum Infekt. Ist es so eine einfache Angelegenheit, jedes Mal die Hände zu desinfizieren, und wir bringen das in der Schweiz scheinbar einfach nicht überall fertig. Wir haben eine Infektionsrate in der Schweiz, wo 11, und etwas ist, die zweithöchste von ganz Europa. Deutschland hat zum Beispiel nur 4,4. Also ich habe, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das ist, wo ich ganz letzte aus einer neuen Statistik herausgelesen habe. Und ich bin der Meinung, das wäre jetzt wirklich etwas, wo man könnte unternehmen, dass unsere Kosten vor allem auch in den Spitälern eben oben runterkommen, wenn man sehr viel weniger Infekte hat. Weil man bringt sie fast auf null runter.
Infektrate im Spital von der Margrit Kessler, Arno Bachmann, ist es das, wo man ansetzen müsste?
Ja gut, also in der Gesamtkosten ist das auch wieder ein sehr verschwindender Teil, aber trotzdem ist es natürlich schon ein Gedanke wert. Allerdings muss ich sagen, diese Studie ist mir jetzt also überhaupt nicht bekannt, ich weiß nicht, woher das kommt. Alle Studien, die eigentlich sonst bekannt sind, muss man sagen, sind die nosokommunalen oder eben die spitalinternen Infekte sind genau über die Hälfte vom europäischen Schnitt in der Schweiz, also weit besser. Und wieso jetzt das da plötzlich soll so viel schlechter sein? Und ich muss sagen, Hände in Desinfektion, das ist ein Dauerthema in jedem Spital. Und da, das ist auch ein altes Thema, muss ich sagen. Und ich meine, das sei weitgehend gelöst. Man kann immer besser werden, aber das ist immer derartiger Grenzbereich, wo man das noch verbessern kann, dass das also praktisch keine Rolle spielt.
Die Eigenverantwortung vom Patienten, sind wir vor drauf gekommen, Herr Mann, Sie haben das noch angesprochen, dass man, oder der Peter Ackle, dass man darauf schauen müsste, dass die Patientinnen und Patienten nicht sofort Spitalpflege in Anspruch nehmen oder in Notfall gehen, sondern zuerst zum Hausarzt gehen, dass man vielleicht auch nicht gerade sofort zum Doktor geht, dass man so auch kann versuchen, Kosten unten zu behalten. Wo könnte man denn ansetzen oder kann man ansetzen, dass die Patientinnen und Patienten in einem Fall, wo man nicht sicher ist, braucht man wirklich eine medizinische Versorgung, sich der Eigenverantwortung bewusst sind? Margrit Kessler.
Also wir haben ganz gute Callcenter und die unterstützen sich enorm. Also dort kann man sehr grosse Triagen machen und einfache Sachen kann man schon dort am Telefon erledigen. Was ich natürlich befürworte, dass man jetzt endlich dort auch mal auf Albanisch Beratung und auf Türkisch stellen. Und zwar ist es einfach bekannt, dass vorwiegend unsere Ausländer sehr viele Leistungen müssen haben. Und zwar, sie sind einfach verunsichert, merkt die Sprache schon. Und deshalb wäre das eben sehr gut, wenn man dort andere Angebote auch noch in diese Sprachen würde umfunktionieren.
Wir haben einen Hörer, der sich gerne möchte in die Diskussion einschalten. Der Steven, wenn ich es richtig lese, Sonntag aus dem Raum Bern. Und zwar sind Sie, glaube ich, der Meinung, dass man vieles könnte machen, wenn man in Prävention würde investieren. Ist das richtig?
Ja, ich meine vor allem, wenn man auch die Schule, also vor allem den Turnunterricht, ein bisschen anders würde machen. Also nicht so einseitig auf Leistungssport, sondern vielleicht dort auch viel eine Nase voll nehmen von der asiatischen Kampfkunst. In dem Sinn, dass die Leute wirklich lernen zu spüren, was ihnen gut tut und was nicht. Und wenn sie das lernen, dann tun sie nachher automatisch ihre Ernährung so einstellen, gewisse Situationen meiden, die ihnen eben nicht gut tun. Und dann werden sie nachher auch weniger krank. Also ich finde, das muss man auch viel mehr bei den Arbeitsbedingungen schauen, dass die Leute nicht krank werden. Das wäre für mich ein Ansatz, wo man wirklich die Kosten senken könnte.
Also an die Eigenverantwortung appellieren, nicht dann, wenn bereits ein Krankheitsfall vorliegt oder wenn es einem schon nicht mehr so gut geht, sondern früh genug schauen, dass es einem gar nicht schlecht geht.
Genau, ja.
Ich stelle die Frage in die Runde, es schauen mich alle sechs an, möchte irgendjemand zu dem Stellung nehmen, würde es funktionieren? Gebhard Kirchgässner, Sie als Gesundheitsökonom, ist das ein gangbares Mittel?
Ja, man muss hier aufpassen. Also zum einen, wir sind ja alle für Prävention, aber die Erfahrung auch aus dem Ausland, wenn Krankenkassen anfangen, in Prävention massiv zu investieren, dann kommt sofort die Frage, ist das notwendig, ist das nicht Freizeitbeschäftigung, ist das nicht dies und jenes? Und dann sagt man, die Prämien sind so teuer, weil die so unsinniges Zeug machen. Dabei kann man wahrscheinlich zeigen, dass im Schnitt solche Maßnahmen durchaus helfen, die Kosten zu senken, aber im konkreten Fall steigen natürlich die Kosten. zunächst mal. Das Zweite ist...
Also man müsste ein bisschen langfristig denken können.
Man müsste da sehr viel langfristiger denken, aber es gibt dann sehr schnell Opposition aus der Bevölkerung dagegen. Und deshalb wurde das zum Beispiel in Deutschland weitestgehend wieder abgeschafft, obwohl das zum Teil vernünftige Ansätze waren. Das Zweite ist, man muss aufpassen mit der Selbstverantwortung des Patienten, und zwar aus zwei Gründen. Es gibt Vorschläge, dass man Raucher zum Beispiel von denen höhere Prämien nehmen sollte. Economy Suisse hat solche Vorschläge entwickelt. Das hat zwei Probleme. Zum einen, wie klassifiziere ich Leute als Raucher? Ab wann ist jemand Raucher? Und zweitens, muss ich dann die Raucher nicht bei der AHV entlasten, weil sie bekanntlich im Schnitt früher sterben und deshalb das Sozialsystem insgesamt sogar weniger belasten als die Nichtraucher. Das heißt, wenn wir in solche Kategorisierung hineinkommen, kommen wir meines Erachtens in Teufelsküche. Das Zweite ist, es ist natürlich richtig, dass es Patienten gibt, die versuchen, Leistungen mehrfach zu kriegen. Aber viele Patienten gehen einfach zum Doktor und es ist der Arzt, der sagt, was notwendig ist. Wir haben das, was wir technisch anbieterinduzierte Nachfrage nennen. Und der Patient akzeptiert mehr oder weniger, was der Arzt ihm gibt. Und da ist natürlich für den Arzt auch zum Teil der Anreiz, mehr zu machen, als unbedingt notwendig wäre. Zum einen, weil er dann den Patienten zufriedenstellt, zum anderen zum Teil auch aus Versicherungsgründen. Und insofern haben wir ja ziemlich genau, können wir zeigen, dass je höher die Arztdichte ist, desto mehr werden Patienten behandelt. Und das kann man gut finden, weil damit der Gesundheitszustand der Bevölkerung steigt, hoffentlich zumindest. Aber man muss sehen, dass eben der Arzt eine ganz wichtige Funktion hat in dem, was an Leistung erbracht wird. Und es nicht so ist wie beim normalen Konsum, dass ich als Nachfrager darüber bestimme. In aller Regel ist das nicht der Fall.
Peter Ackle, Sie sind Hausarzt. Sind Sie daran interessiert, dass man einfach so viel macht, wie Gott, damit Sie verdienen?
Also erstens verdiene ich nicht mehr, wenn ich mehr mache. Ich glaube, es geht, also man muss unterscheiden vielleicht zwischen den Grundversorgern und Spezialisten. Also ich glaube, in der Grundversorgung ist es relativ klar, was die Aufgaben sind. Ich denke, wir haben dort auch sehr grosse beratende Aufgaben. Sehr viele Leute sind verunsichert, wissen sich vor lauter Angebot oder was sie im Fernsehen gehört haben am Sonntagabend eigentlich nicht mehr, wie sie sich verhalten am Montag, und sind sehr froh, wenn ein kompetenter Gesprächspartner sie führt und auch sagt, welche Leistungen sinnvoll sind und welche eben auch nicht. Und ich denke, das ist eigentlich die Aufgabe vom Hausarzt.
Manfred Manser, Ihre
Stelle nehmen wir auf das. Sie eine löbliche Ausnahme, weil die Anreize sind eigentlich anders. Der Leistungserbringer verdient nicht mehr, wenn sein Behandlungsbestell effizient ist, sondern dann, wenn er mehr und komplexere Leistungen erbringt. Das ist doch der heutige Tarif, der ist so. Und Sie haben ja gar keinen Anreiz, bei Ihren Entscheidungen die Kostenseiten eigentlich mit einbeziehen. Die Anreize sind völlig anders, weil Kosten-Nutzen-Abwägungen, das bringt Ihnen ja nichts. Sie haben nachher weniger im Portemonnaie. Und das ist die heutige Situation.
Ja, sehr interessant zuzuhören. Ich denke, die Krankenkassen verstehen bei der Kosteneffizienz-Diskussion sehen die vor allem die Kostenseite. Und es gibt ja Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Kosten. Und Krankenkassen, das muss ich sagen, schauen häufig einfach Kosten anschauen, können aber eigentlich nicht beurteilen, wie sind die erbrachten Leistungen. Und das Erste, also es hat so ein Modell gegeben, das sind nicht Sie gewesen, kann man sagen, aber es hat so ein Modell gegeben, wo einfach dann Doktor, die sagen einfach, ja, also die teuersten 25%, die schneiden wir ab. Und es spielt keine Rolle, ob der eine 3 Minuten Medizin macht oder ob jemand noch eine Zusatzausbildung hat, eine 5-Jährige. Die werden einfach so 1:1 verglichen.
Peter Inra vom Bund, ich möchte Sie noch ansprechen. Sie haben dieser Diskussion, dieser Angeregten jetzt zugeschaut. Da scheint man sich nicht einig zu sein. Sind es Spezialisten, sind es die Hausärzte? Wer verdient wie viel? Verdient man mehr, wenn man mehr macht, oder verdient man eben nicht mehr, wenn man nicht mehr macht? Was sagen Sie dazu?
Ja, Frau Gillmann, Sie haben es genau richtig geschildert. Wir sind in einem grossen Markt drin und es hat Leute, die verdienen an diesem Markt. Das Gesundheitswesen ist der grösste Arbeitgeber in der Schweiz. Das heisst, jeden Franken, den Sie einsparen, können Sie irgendwo einen Franken Einkommen streichen. Und da wehren sich alle dagegen. Das ist ja so. Ich möchte aber auf Ihren Punkt von der Eigenverantwortung vielleicht zurückkommen. Wir haben im letzten Jahr ziemlich viel parlamentarische Vorstöße im Zusammenhang mit Rauschtrinken, mit den Bouteillons, mit Exzess, Alkoholexzess und Drogenexzess. Sollen die nicht mehr müssen zahlen? Können wir ganz klar sagen, das Krankenversicherungsgesetz ist nicht so aufgebaut. Das Krankenversicherungsgesetz ist solidarisch und Sie haben einzig in einer Zusatzversicherung die Möglichkeit, diejenigen, die sich vielleicht von sich aus falsch verhalten, zu bestrafen. Aber wer will hingehen und sagen, ein Dicker soll mehr zahlen als ein Raucher oder umgekehrt? Oder wer soll sagen, dass ein Lungenkrebs selbstverschuldet ist und ein Blasenkrebs nicht? Das können Sie nicht. Das ist ethisch einfach schwierig. Das
und wo ist die Grenze? Das kommt dann auch noch darauf an. Ja, wenn ist jemand dick? Ja. Oder?
Und das Verschulden. Das ist natürlich auch eine Grenze, wenn jemand das jedes Wochenende macht. Und wir jedes Wochenende vor dem Rechnung bekommen, dann frage ich mich einfach, nehmen wir das gottgegeben hin? Wenn es einmal ist oder zweimal, habe ich noch ein gewisses Verständnis für die Argumentation. Aber es gibt auch Fälle, die machen das jedes Wochenende. Und jedes Wochenende landet er irgendwo in einer Notfallstation. Und die obligatorisch Versicherten zahlen denn das? Ist das richtig?
Ja, aber Herr Manser, jetzt müssen wir ja zuerst einmal wissen, macht er das von sich aus oder hat er vielleicht eine psychische Erkrankung, die ihn dazu treibt? Und wer will das auseinanderbeindeln? Da tun wir vielleicht gewissen Leuten Unrecht. Und das KVG geht davon aus, lieber im Zweifelsfall für den Angeklagten.
Ich möchte gerne einen Hörer noch mal zu Wort kommen lassen. Das ist der Paul Gartmann aus dem Kanton Graubünden. Herr Gartmann, Sie haben einen Vorschlag oder eine Frage zur Thematik Jahresfranchise und jahreseinkommensabhängige Krankenkassenprämie, wenn ich das richtig lese.
Nein, es ist ja eindeutig abgelehnt worden, dass man von der Kopfprämie wegkommt. Es hat gute Gründe. Man sollte diesen Weg nicht mehr verfolgen und einkommensabhängige Prämien machen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man Jahresfranchise einkommensabhängig machen würde. Wobei auch Leute mit einem kleinen Einkommen immer noch etwas müssten zahlen und solche mit einem höheren Einkommen zum Vornherein recht viel. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man nachher Leute von einem gewissen Alter an, nehmen wir mal 50, dort auch noch das Vermögen berücksichtigt, denn es kann ja nicht Aufgabe sein, dass Leute, die krank sind, das Vermögen aufbrauchen und andere, die wenig krank sind, es nachher hinterlassen können. Dass also plötzlich im Alter Krankenversicherung oder alles als Pflegeversicherung zu einer Erbschaftsversicherung wird. Und wenn man diese Lösung würde einschlagen, dann könnte man mit all diesen Zuzahlungen als Selbstbehalt könnte man aufhören. Man wird mir jetzt sagen, ja, es gibt ja die Möglichkeit, Franchise aufzutun. Das mache ich auch. Wenn ich weiss, nächstes Jahr ist eine Operation, steht bevor, gehe ich auf 300 Franken runter. Wenn ich sicher bin, es passiert nichts, dann gehe ich vielleicht auf 2000 rauf. Und das kann ja nicht die Lösung sein. Danke.
Stichwort Danke, Line. Ins Bündnerland, Stichwort Franchise, Margrit Kessler.
Also ich war mal in einer Arbeitsgruppe vom Bundesamt, wo man das besprochen hat. Und dort hat man, also mit sehr vielen Sitzungen, haben wir einfach herausgefunden, dass es nicht geht. Und zwar, dass der administrative Aufwand ist so gross, dass all das, was Sie jetzt würden, wo man jetzt würde, positiv, auf die positive Seite haben, wir nachher einfach in dem Wasserkopf von der Bürokratie wird einfach dort verschlungen.
Mit dem Bund war die Arbeitsgruppe gewesen. Peter Indra, da wissen Sie sicher davon.
Das kann ich absolut bestätigen, ja, was Frau Kessler sagt. Es wäre ums Thema gegangen, dass sie ihre Steuererklärung der Krankenkasse geschickt hätte, damit die gesagt hätte, wie hoch das ihre Franchise ist. Der Administrativaufwand wäre tatsächlich gross gewesen. Und ich denke, der Herr Gartenmann, er macht das richtig. Er sagt, ich schaue, wie viel dass ich kann auf die Seite legen kann und so hoch mache ich meine Franchise. Dann kommt er auch nie in eine Schuldenfalle rein. Aber der Herr Bachmann hat es auch schon gesagt, wir haben ja nicht nur eine Kopfprämie, System, sondern nur etwa 50% wird über Kopfprämie gesteuert und die anderen 50% werden finanziert über einkommensabhängig über unsere Steuern. Also von dem her haben wir ein System in der Schweiz, wo eben nicht nur eine reine Kopfprämie ist, sondern ein recht ausgleichendes System, das das abfedert.
Wir haben noch einen Hörer dran, der Heinrich Weder ist das. Herr Weder, Sie haben eine Frage zum Thema Tourpatienten.
Ja, bin ich auf Sendung?
Ja, Sie sind auf Sendung. Sie können Fragen in die Runde stellen.
Ja, ich würde gerne fragen, wie wollen Sie das Problem lösen? Ich kenne es persönlich, Patienten, es sind junge Patienten, die regelmäßig zum Psychiater alle Wochen müssen. Sie müssen das auch aus psychischen Gründen. Ich kenne andere, sie brauchen alltag 7 Lexotonil pro Tag, Tabletten, beruhigen und weiss nicht was alles. Und dann gibt es Patienten, die am gleichen Tag zweimal zum verschiedenen Hausarzt gehen. Ja, das ist auch noch ein bisschen das Problem vom Hausarzt, um diese Probleme. Ich weiss es nicht, wie man das lösen kann. Aber das ist doch auch eben eine Kosten, die wahnsinnige Kosten gibt.
Und wer in der Runde darf ich die Frage weitergeben? Peter Ackle,
also Hausarzt. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht es einerseits um Kranken, also Leute, die krank sind, die psychiatrische Probleme haben, die gehören selbstverständlich in eine fachärztliche Behandlung, in eine kompetente Behandlung. Dann zweite Hinweis war, Leute, die dauernd den Hausarzt wechseln, das ist, kann tatsächlich ein Problem werden. Und dort gibt es ja auch sogenannte Hausarztsysteme, wo wir zum Beispiel mit der Helsana ein System gehabt haben. Und dort haben wir gesehen, in den Zahlen von 2003 bis 2005, also zumindest im Kanton Aargau-Raum Baden, haben wir, glaube ich, etwa 20% können einsparen.
Also das Hausarztsystem, das muss man vielleicht mal sagen, das ist ein System, wo man sich verpflichtet, dass man zuerst zum Hausarzt geht, wenn einem etwas fehlt.
Und das ist auch ganz wichtig zu sagen, das ist nicht ein schlechteres System, also die Leute kommen nicht weniger Leistung über, das wird häufig verwechselt, denkt man einfach, ja, dann kann man dann nicht zum Spezialist, das ist nicht so, sondern sie kommen eigentlich alle Leistungen über, aber man tut Leerläufe oder Irrläufer von einem Spezialist zum anderen tut man ausschalten.
Herr Weder, ist Ihre Frage durch das beantwortet?
Ja, wissen Sie, ich habe noch, eben, ich kenne jetzt ein Beispiel persönlich jemanden. Der geht am Morgen zu diesem Hausarzt, am Nachmittag zum anderen.
Also
und
so,
das wissen ja die Hausärzte.
Also man macht so eine Art Doktor-Shopping. Man geht zu diesem und man geht zum anderen und das System verhindert das nicht.
Oder Sie gehen noch schauen, bei welchem Doktor bekomme ich mehr Tabletten.
Okay. Also Sie fordern eigentlich, dass das nicht mehr sollte gehen. Das ist, das ist aber eigentlich auch wieder eine Einschränkung vom Patienten, von der Patientin, wo wir gesagt haben, wird schwierig werden in der Schweiz. Herr Manser, Sie haben genickt bei dem Statement, dass das im Moment im System
möglich ist. Ich denke, es gibt Extremfälle. Ich weiss jetzt gerade so ein Beispiel. Wir hatten letztens eine Mutter gehabt, die ist mit ihren 3 Kindern bei etwa 36 Kinderärzten innerhalb von einem Jahr. Und wir machen so Auswertungen und nachher haben wir mal unsere Patientenberatung dahinter geschickt, die hat das angeschaut und nachher festgestellt, eigentlich sind die Kinder gar nicht krank, sondern die Mutter hat ein Problem. Und dann hat man in langen Gesprächen gebracht, dass die Mutter zum Arzt geht und die Kinder nachher nicht mehr. Man hat sie dann verpflichtet, dass sie nur noch ein Ort geht. Man hat die Ärzte informiert. Und ich denke, da gibt es schon Möglichkeiten, wo man heute eingreifen kann. Aber das braucht manchmal auch ein bisschen Mut von Krankenversicherungsseite, dass man die Extremfälle wirklich angeht. Weil die Ärzte wissen meistens nichts davon. Also die haben nichts voneinander gewusst. Es ist einfach von einem Ort zum anderen gegangen. Und da müssen wir auch in Zukunft ein bisschen mehr schauen, dass man solche Sachen eindämmen kann. Entweder über Hausarztmodell oder dass man Auswertungen macht und die Ärzte entsprechend informiert. Klar kommt dann sofort wieder Datenschutz und weiss ich was aus. Aber das ist auch ein Missbrauch vom System, den man muss angehen.
Ich denke, das ist jetzt auch ein Extrembeispiel, dass jemand über 30 Mal den Doktor wechselt und schlussendlich ist nichts da. Ein Extrembeispiel, wo wir auch nicht dürfen daran anziehen dürfen, um jetzt irgendetwas daraus zu schliessen. Aber trotzdem, Hausarztmodell, das Gatekeeper-Prinzip, wie man immer wieder liest, dass jemand meine Vertrauensperson ist im medizinischen Bereich und der mich weiter beratet, wäre dort drin eine Lösung, um Kosten mehr unten behalten oder um das Ganze mehr kontrollieren, Gebhard Kirchgässner?
Also man kann sicher durch eine Aufspaltung von Modellen einiges an Kosten sparen. Man könnte zum Beispiel generell zwei Verträge anbieten, einen mit freier Arztwahl, einen mit eingeschränkter Arztwahl. Diese eingeschränkte Arztwahl kann über verschiedene Mechanismen laufen. Die Verträge müssen sich in den Prämien deutlich unterscheiden. Heute ist es so, dass die Unterschiede in den Prämien zum Teil so gering sind, weitaus geringer als die möglichen Einsparungen. Und außerdem bei den Leuten, die geringe Arztkosten haben, die nehmen das in Anspruch, die mit hohen Arztkosten, die Älteren nehmen das nicht in Anspruch, weil es sich für die einfach nicht rentiert. Insofern sind hier die Anreize sicher falsch. Andererseits, man könnte auch in der Bürokratie einiges einsparen. Es gibt Modelle, dass der Patient sämtliche Rechnungen bekommt und wenn er in einem Jahr nichts bei der Krankenkasse einreicht, dass er dann 2 oder 4 Monatsprämien zurückbekommt. Und dass dort, wo diese Modelle gefahren werden, dort sind 80-90% der Versicherten haben praktisch keinen Kontakt mit der Krankenkasse. Es fällt die ganze Bürokratie weg. Also es gibt durchaus Modelle hier, Einsparungen zu machen.
Wir können über Bürokratie, wo könnte man bei der Bürokratie sparen, nachher gerne noch reden. Wir haben einen Hörer noch, der auch eine Meinung hat zum Hausarztmodell. Ich sehe gerade, der Hörer ist im Moment, glaube ich, nicht mehr verfügbar. Der hat möglicherweise Geduld verloren oder seine Frage ist beantwortet worden durch Sie, Gebhard Kirchgässner. Bürokratie, das möchte ich noch aufnehmen, ist zu viel Bürokratie um, wird zu viel in der Verwaltung an Kosten generiert im Moment in der Schweiz? Peter Indra.
Ja, ich glaube, man könnte das sagen, dass die Verwaltungskosten der Krankenversicherer heute in einer Grössenordnung von 5-6% liegen und das ist verglichen mit anderen Wirtschaftszweigen relativ niedriger Wert. Also von dem her wird da gut geschafft, effizient geschafft und sie tun doch über Kostenkontrolle sehr viel Geld auch reinholen. Von dem her kann ich sagen, nein, ich finde nicht. Sicher haben wir viel bürokratische Abläufe bei den Spitälern, bei den Hausärzten, wo man Formular ausfüllen, sagen, ist es nötig, ist es nicht nötig, bestätigen. Aber da gibt es natürlich auch Modelle, die könnten ins Spiel gebracht werden. Das sind zum Beispiel eben so Hausarztmodelle oder Managed Care Modelle, also von Gruppen, die sich zusammenschliessen und Kostenverantwortung übernehmen. Mhm. Dort fällt dann ein grosser Teil von dieser Bürokratie weg, wo dann dem Patient gut kommt, das Geld, das dort nicht ausgegeben wird, und wo die Hausärzte, die drin sind, Spitäler, die eingebunden sind, natürlich die Möglichkeit haben, untereinander relativ unbürokratisch zu arbeiten. Ich denke, das wäre der richtige Ansatz.
Also der Appell an die Ärzte auch, dass wenn Ärzte sich zusammenschliessen zu so einem Managed Care Modell eben selber auch eine Kostenverantwortung mittragen, dass es nicht zu dem kommt, wie vorher diskutiert worden ist, dass ein Arzt auch dann mehr verdient, wenn er einfach mehr anbietet. Ist das Ihre Aussage?
Der Gesetzgeber hat vorgesehen, dass jetzt Modelle möglich sind, wo sich eben Hausärzte, die so Kostenverantwortung übernehmen, freier bewegen können, auch Leistungserbringer können ihnen, die sonst nicht im KVG vorgesehen werden, spezielle Leistungen könnten anbieten, zum Beispiel einmal eine Wohlfühltherapie für jemanden, wenn es ihm besser geht, wird er vielleicht weniger krank. Das liegt dann in diesen Möglichkeiten und das ist relativ unbürokratisch, kann das gemacht werden.
Wir haben noch einen Hörer, der möchte eine Alternative zur Schulmedizin anbieten, als Gegenargument quasi zu dem, was wir diskutiert haben, Thematik Spitzenmedizin. Der Herr Keller aus Zürich, Sie haben ein Statement zum Thema Alternativmedizin.
Ja, das ist richtig. Guten Abend.
Guten Abend.
Ich habe die Frage, warum wird die Homöopathie vom Herrn Gouchepin aus der Grundversicherung rausgestrichen? Weil das wäre ja eine Möglichkeit, wo wir da sicher billiger fahren können. Wenn man hört, zudem haben wir ja da keine Nebenwirkungen, wenn man nämlich liest, im März 2000 ist im Tagesanzeiger gestanden, dass 12.000 bis 16.000 Spitalaufnahmen pro Jahr in der Schweiz stattfinden, wegen Medikamentenproblemen. Mhm. Und zudem, ich bin einer von denen, der nicht so gerne zum Arzt geht. Und ich habe auch schon gehört von einem Dr. Werner Christoph aus dem Deutschen, gesund ist, wäre nicht ausreichend untersucht worden.
Wir haben Homöopathie angesprochen, wo aus dem Leistungskatalog zusammen mit anderen Punkten gestrichen worden ist. Das Argument von dem Herr aus Zürich, anstatt teure Medikamente in einem möglichen Fall auch Globuli verabreichen, aber das zahlt von der Krankenkasse, würde das nicht Kosten sparen. Wer fühlt sich angesprochen? Der Herr Indra vom Bund.
Ja, ganz sicher kann man sagen, dass Globuli günstiger sind als teure Medikamente. Das ist ja so. Die Frage ist, sind sie ja wirksam für den Fall? Man hat ja vom Bundesamt für Gesundheit her eine Untersuchung gemacht über fünf Methoden von der Alternativmedizin und hat die überprüft nach Wirksamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. Und eben im Bereich von der Wirksamkeit hat man so klare Zweifel gehabt, dass man gesagt hat, nein, die müssen wir wieder aus dem Katalog raus tun. Die Wirksamkeit ist nicht bewiesen und hat sich so entschieden. Von dem her keine Nebenwirkungen, aber offensichtlich auch keine Wirkung.
Gebhard Kirchgesner, Sie haben vorhin noch verschiedene Systeme angesprochen, wie man könnte schauen, dass man die Eigenverantwortung vom Patienten, von der Patientin appelliert. In Deutschland ist es, glaube ich, haben wir auch etwas eingeführt, also man hat eine Praxisgebühr eingeführt. Das heisst, ich muss, wenn ich zum Doktor gehe, muss ich einen Teil selber zahlen. Ich habe wie ein Eintrittsgeld, das ich entrichten muss, das mich hindern soll, dass ich zum Doktor gehe. Ich muss mir es also gut überlegen. Ist das etwas, wo ich kann die Leute zu mehr Eigenverantwortung zwingen oder hängt auch da dran wieder ein Rattenschwanz oder beißt sich die Katze auch in den Schwanz, dass es nämlich nichts bringt und Folgekosten verursacht?
Also es gibt eine neue Untersuchung vom Wissenschaftszentrum Berlin, einer unabhängigen staatlichen Einrichtung, Forschungseinrichtung. Und dort wird aufgezeigt, dass diese Praxisgebühren und ähnliche Zuzahlungen auch bei Medikamenten erhebliche negative Nebenwirkungen haben, weil Leute dann aus Sparsamkeitsgründen auf Behandlungen verzichten, was längerfristig dann zu massiv höheren Kosten führt. Insofern sind im ersten Blick solche Modelle kostensparend, das ist keine Frage. Ob sie längerfristig wirklich Kosten einsparen, ist äußerst umstritten. Und es gibt nicht nur für Deutschland, es gibt auch für USA entsprechende Untersuchungen, die das zeigen. Also insofern wäre ich damit eher vorsichtig.
Das wäre wieder ein ähnliches Beispiel, wie Sie gesagt haben, Peter Ackle, mit den verschleigten Krankheiten, weil man zum Beispiel eine Franchise zu hoch hat und dann nicht zum Doktor geht, für so etwas wären Sie auch nicht.
Also ich glaube, es trifft einfach die falschen Leute. Also die dann sowieso nicht gehen, die gehen umso weniger. Und bei den anderen spielt es keine Rolle. Ich glaube, es ist kein guter Weg.
Manfred Manser, sind Sie da anderer Meinung?
Nein. Deutschland ist ein ganz anderes System. Die haben noch nie Zuzahlungen vorher gehabt. Die haben keinen Selbstbehalt gekannt, sie haben keine Franchise gekannt. Und dort ist immer alles gezahlt worden. Und wo das eingeführt worden ist, hat es natürlich ein riesiges Gestürm gegeben. Und in der Schweiz haben wir ein anderes System.
Das stimmt nicht ganz. Zuzahlungen bei den Medikamenten gibt es in Deutschland seit sehr vielen Jahren.
Aber im ärztlichen Bereich nicht.
Nein, nicht im
ärztlichen. Da hat es immer 100% Vergütung gegeben und die haben das gar nicht gekannt.
Es gab vor 10, 15 Jahren gab es bereits so eine Praxisgebühr in relativ bescheidener Höhe, die ist wegen Unwirksamkeit wieder abgeschafft worden.
Ich glaube, wir müssen auch schauen, dass wir uns da jetzt nicht zu fest in Details verlieren. Das ist sehr schwer nachvollziehbar, um welche Systeme wo greifen und welche Massnahmen wo getroffen haben. Gebhard Kirchgesner, ich möchte fragen, Sie gleich noch stellen, so ein bisschen in der Schlussrunde. Wir haben verschiedene Punkte jetzt diskutiert. Die Spitäler, die Hightech-Medizin, die Eigenverantwortung vom Patienten. Was müsste die Krankenkasse machen? Ist der Verwaltungsapparat aufgeblasen? Werden dort Gelder verschwendet? Und die Antwort war immer so ein bisschen, ja, aber dort auch, aber man muss auch berücksichtigen, dass. Für mich klingt es ein bisschen so, die Krankenkassenprämien werden halt auch in den nächsten Jahren weiter steigen. Mit dem müssten wir uns besser abfinden.
Also die Krankenkassenprämien werden auf jeden Fall steigen. Da geht kein Weg daran vorbei. Längerfristig das Problem ist, ob sie stärker steigen als die Einkommen. Dadurch, dass wir diese Deckelung nach oben haben, geht es immer wieder darum, die Krankenkassenprämien zu erhöhen, selbst wenn eigentlich der Anteil an den Ausgaben konstant bleibt. Das ist eine Eigenart des Systems. Es gibt eine ganze Reihe von Reformvorschlägen, die durchführbar sind, zum Teil politisch auf Widerstand stoßen, die alle einen gewissen Beitrag leisten können, dass wir Senkungen haben. Aber wir können nicht davon ausgehen, dass wir das langfristig stabil halten können. Langfristig wird es mit steigendem Einkommen vermutlich überproportional steigen, zumindest solange die Bevölkerung altert. Und das ist bis etwa zum Jahr 2050.
Alter, werden wir in der nächsten Zeit noch die grossen Reformen, wo Sie gesagt haben, die grossen Reformvorschläge, was sind die vielleicht die wichtigsten drei, dass wir die nochmal zusammengefasst haben? Was müsste Ihrer Meinung nach passieren?
Also ich würde vorschlagen, dass wir dieses gestaffelte System haben, dass wir neben den Verträgen mit Feierarztwahl generell Verträge mit eingeschränkter Arztwahl anbieten. Ich würde im Bereich der Spitäler auf eine monistische Finanzierung übergehen, um dort die Anreize zu verändern.
Können Sie das noch erklären, den Unterschied?
Monist, das heißt, dass die gesamten Kosten von der Versicherung übernommen werden und nicht mehr zum Teil vom Kanton. Das würde bedingen, dass natürlich die Prämienverbilligungen massiv erhöht würden, aber das würde vermutlich zu erheblichen Einsparungen im stationären Bereich führen und diese quasi Subventionierung des stationären Bereichs im Vergleich zum ambulanten Bereich zum Verschwinden bringen. Und ich würde bei den Medikamenten Parallelimporte zulassen.
Das Rezept vom Gebhard Kirchgässner, wie man könnte Kosten sparen im Gesundheitswesen, gebe weiter an Peter Indra. Herr Indra, was würden Sie machen, zum Kosten sparen oder zum Kosten wenigstens nicht weiter in die Höhe schneller lassen?
Also ich glaube auch, Krankenkassenprämien werden steigen. Wir haben uns so als Ziel gesetzt, sie dürfen nicht mehr steigen als 2% über die jährliche Teuerung. Das ist so eine international anerkannte Grösse. Als Gegenmaßnahme müssen wir aber Kostenkontrolle weiter vorantreiben. Wir haben Massnahmenpakete in der Finanzierung der Spitäler, in der Finanzierung der Pflege, die jetzt dann kommt. Wir müssen auch Medikamente gut im Griff behalten, weil dort nicht nur die einzelnen Türen sind, sondern eben auch die Menge. Wir müssen den regulierten Wettbewerb, so wie wir jetzt seit einigen Jahren versuchen, reinzubringen, weiter vorantreiben mit mehr Transparenz über Kosten und Qualität. Ich bin völlig einverstanden, wir brauchen die gleiche Finanzierung im ambulanten und stationären Bereich, dass wir da ein bisschen die Unterschiede aufheben. Und einen ganz wichtigen Punkt für die Zukunft, wir brauchen, müssen investieren in Prävention. Wir können enorm viel sparen, gerade zum Beispiel bei der älteren Bevölkerung. Im Jahr 2030, es gibt eine Studie vom Opsan, die sagt, im Jahr 2030 können wir 2 Milliarden pro Jahr sparen, wenn wir die Pflegebedürftigkeit um ein Jahr herauszögern können. Das ist ein Ansatzpunkt.
Manfred Manser als Chef der Krankenkasse, Ihr Rezept zum Kostensparen?
Die beiden Herren haben eigentlich schon fast alles gesagt. Was ich noch zusätzlich würde machen, ich würde die Gesundheitskompetenz investieren. Und zwar schon bei der Schule anfangen, weil wenn man sieht, etwa 3% der Gesundheitsausgaben, das sind 1,5 Milliarden jährlich, sind eigentlich verantwortlich für mangelnde Gesundheitskompetenz. Und je schlechter Menschen informiert sind, desto häufiger werden sie medizinisch behandelt. Und darum scheint mir das ein Punkt zu sein, der wichtig ist.
Noch von der Ärzte- oder Spitälerseite, Arno Bachmann, Ihr Rezept.
Also es ist wirklich sehr viel gesagt worden, aber es gibt vielleicht einen Punkt, der noch nicht angesprochen worden ist, richtig, und das ist eben die Managed Care. Und dort gilt halt eben auch die Regel, dass eben nur ungefähr 20% verursachen etwa 80% der Kosten, also 20% der Fälle. Und ich denke, es wäre durchaus überlegenswert, weil nämlich 10% verursachen schon 50% der Kosten, dass man für die 10% vielleicht eben tatsächlich die völlige Freiheit würde in dem Sinn, dass man dort Beratungsleistung, also in die gleiche Richtung eigentlich wie von der Krankenkasse, Beratungsleistung würde erhöhen und denen die in geordnete Abläufe hineinbrächte, vom Hausarzt über die Spitäler durch alle Leistungserbringerebenen.
Hausarzt, Managed Care, Peter Ackle, Ihr Rezept.
Wir brauchen mehr Hausarztsysteme, wir brauchen gute Managed Care. Wichtig ist, dass wir einfach Projekte machen, wo alle Beteiligten sind. Und da möchte ich einfach an Sie alle appellieren, an das BAG und auch an die Krankenkassen, dass wir wirklich Projekte machen, wo beide daran beteiligt sind. Nicht einseitige.
Marbe Kessler und zum Schluss noch Patientenvertreterin.
Also Patientenkompetenz zu fördern, die High-Technologie zentralisieren, Callcenter unterstützen, auszubauen, Infektionsrate in den Spitälern zu senken und gut schauen, was man für Krebsmedikamente zulässt, den Preis von denen.
Wie viel darf Gesundheit kosten? Das frage ich heute Abend im Doppelpunkt-Forum auf der RSS. Ein Thema, das uns alle angeht, direkt oder indirekt. Lösen haben wir das Problem nicht können, aber wir haben Hintergründe und Lösungsansatz können diskutieren. Danke an Gesprächsteilnehmer, an die Expertinnen und Experten in der Runde und natürlich auch an die Hörerinnen und Hörer, die sich an der Diskussion beteiligt haben.
Und Edith Gilmann hat im Studio mit folgenden Gästen diskutiert. Arnold Bachmann, Spitaldirektor im Kanton Graubünden. Peter Ackle, Hausarzt aus dem Kanton Aargau. Manfred Manser, Chef der grössten Schweizer Krankenkasse, der Helsana. Margrit Kessler, Präsidentin vom Patientenschutz. Peter Indra vom Bundesamt für Gesundheit. Und Gebhard Kirchgessner, Gesundheitsökonom von der Universität St. Gallen. Sie können das Doppelpunkt-Forum auch im Internet hören unter drs1.ch. Sie können aber auch ein Doppelpunkt-CD bestellen, ein Doppel-CD, unter der Telefonnummer 0848 840 800. Sie können das eine Woche lang, ab morgen Mittwoch bis nächsten Dienstag zu oben, an den Werktagen immer von morgen um 8 Uhr bis zu oben um 6 Uhr. Die Doppel-CD, die kostet 39.90 Franken und die Lieferfrist, die ist etwa 14 Tage. Und hier nochmal die Adresse, wo Sie können, die Internetadresse, wo Sie unser Forum hören können, unter dem Stichwort Doppelpunkt-Forum, drs1.ch.
Sie hörten einen Podcast von DRS1.